Hier ist das erste galaktische Podcast-Netzwerk mit dem Heir to the Empire Podcast. Heute im Studio Asajj Ventress. Natürlich nur ein Spaß. Hier ist Claudia Obstadt-Minges. Aber ihr seid wirklich beim Heir to the Empire Podcast. Viel Spaß.
Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Heir to the Empire Podcast. Heute wieder mit Galactic Voices, dem Format, in dem ich mir deutsche Synchronschaffende schnappe und mit ihnen über ihre Arbeit im Synchron, aber natürlich auch über Star Wars zu sprechen. Und heute habe ich eine ganz besondere Stimme zu Gast. Also nicht die Stimme, sondern auch die Person dahinter. Ihr kennt sie als die deutsche Stimme von Angelina Jolie oder auch die Ansagemoderation der Deutschen Tagesschau. Und hat in zahlreichen Hörspielen und Dokumentationen mitgemacht. Und natürlich im Star-Wars-Bereich hat sie Asajj Ventress gesprochen in Star Wars The Clone Wars und The Bad Batch. Ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Claudia Obstadt-Minges. Hallo Claudia, wie geht's dir?
Hi Dennis, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
Ja, ich freue mich vielmehr, dass du da bist. Ja, das finde ich auch ganz cool, dass das jetzt so ganz kurzfristig geklappt hat. Viele Grüße gehen hier an Tobias Meister raus, der mir den Kontakt aufgebaut hat. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit hast. Jetzt habe ich ja schon ganz viele Sachen gesagt, aber erstmal, wie geht's dir denn sonst? Wie ist dein Tag bisher verlaufen? Jetzt ist heute Freitag. Warst du schon im Studio? Musstest du schon aufnehmen? Oder wie ist dein Tag so gewesen bisher?
Ja, ich war schon im Studio, ich durfte schon sprechen. Nun ist das ja bei uns beim Synchron, also in dem Fall war es jetzt Synchron, so dass man da halt hinfährt. Also wenn du in Berlin wohnst, weißt du, dass die Entfernungen dann unter Umständen mal so eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde sein können. Also ist jetzt nicht so mit dem Fahrrad mal eben. Und habe in einem Film in diesem Fall eine Schauspielerin gesprochen, die ich öfter spreche. Okay. Eine spanische Schauspielerin, Frau Vico. Naja. So, das war schön. Das waren so zwei Stündchen heute Morgen.
Okay.
Und dann bin ich wieder nach Hause. Ich glaube, also wenn ich so normal arbeite, so 3-4 Stunden am Tag, das ist schon viel. Aber manchmal arbeite ich auch bis zu 8 Stunden. Das ist dann schon heftig.
Wow, also 8 Stunden ist natürlich schon, also 8 Stunden die Stimme auch dann ständig zu verwenden, das kann ich mir vorstellen. Das ist ganz schön belastend irgendwann auch für die Stimmbänder. Gut, du bist geübt, ja, das wird wahrscheinlich dann auch so gut funktionieren. Jetzt bist du ja nicht nur im Synchron tätig, du bist ja auch Schauspielerin, du bist Hörspiel- und Hörbuchsprecherin und du bist auch Dialogbuchautorin. So habe ich es jetzt rausgesucht. Wenn dich jetzt jemand fragt, was machst du beruflich, was sagst du denen?
Ich bin gelernte Diplom-Schauspielerin.
Diplom-Schauspielerin, okay.
Also damals, als ich das noch gelernt habe, gab es dafür ein Diplom. Ich weiß gar nicht, was es da heute äquivalent gibt, aber ich nehme mal an, Master oder sowas ähnliches. Das ist halt ein 4-jähriges Studium. Und deshalb nenne ich mich auch oder nennen wir uns auch Synchronschauspieler mit gutem Gewissen, weil wir aus dem Schauspiel kommen. Mhm. Und auch Hörspiel ist ein, also ich bin jetzt Synchronschauspielerin und ich bin Hörspiel, ja, jetzt ist Sprecherin, ist schwierig zu sagen, ja. Weil dann wäre ich eher so die Erzählerin oder sowas. Mhm, aber das Spielen ist schon das wichtige und mir am wichtigsten, am Herzen liegendste Instrument, also Segment dessen, was ich tue. Ich habe ein großes Portfolio, ich mache auch viel Werbung, ich mache momentan eine große Buchreihe, Isabella Rose heißt die, das ist jetzt das 6. Buch gerade fertig geworden. Ich arbeite ich nicht mehr wirklich als Synchronbuchautorin, aber da wir im Studio so wahnsinnig viel an den Texten arbeiten, gerade beim Synchron, um die Rolle ein bisschen authentischer zu gestalten, um natürlich die Texte synchroner zu machen, um irgendwie auch mal kleine Fehler auszumerzen, da sind wir eigentlich permanent am Texten.
Okay. Also das heißt aber, jetzt hast du das Schauspielen so ein bisschen rausgelassen im Sinne von vor der Kamera stehen. Da bist du gar nicht mehr aktiv oder nee?
Nein, also wenn ich mal irgendwo vielleicht, keine Ahnung, jetzt habe ich gerade in so einer Fernsehshow mitgemacht, dann hat das einen direkten Bezug zum Synchron. Also ich bin jetzt nicht mehr als wirklich Schauspielerin unterwegs. Das ist halt ein völlig anderes Business. Da braucht man dann Fotos, da muss man sich irgendwie bewerben. Da brauchst du auch, also ich habe das früher mal gemacht, eine Zeit lang, da habe ich noch so aus meinen alten Tagen so ein bisschen gezehrt, ja, aus meinen alten Schauspiel, also ich war ja auch am Theater tätig und so, aber da muss man sich dann wiederum so umpolen innerlich, ja, anders zu arbeiten, dass ich da jetzt gar nicht mehr so viel rein mich engagiere, also gar nicht so viel dabei, dafür mich, ich bewerbe mich nicht, ich brauche dafür meine Kraft, nehme ich fürs Sprechen. Wenn mich jemand fragen würde, würde ich sofort mitmachen. Also kleinere Sachen mache ich auch manchmal, ne, für jemanden, aber nichts jetzt so, dass ich irgendwo zu sehen wäre, wo ich jetzt sagen würde, das muss man sich angucken.
Okay, jetzt hast du ein Diplom, hast du gesagt, wie lief denn, um jetzt auch einfach dich noch so ein bisschen kennenzulernen, wie lief denn so dein Weg von der Schauspielausbildung bis jetzt zur Synchronisation ab? Also wann hast du damit angefangen? Wann warst du so weit, dass du gesagt hast, jetzt gehe ich ins Synchronbusiness rein? Hast du da so einen typischen Werdegang miterlebt oder gab es bei dir auch Besonderheiten?
Ich weiß ja nicht, was für dich ein typischer Werdegang ist. Also ich habe mit 27 mit Synchron angefangen, das ist eigentlich viel zu spät. Also die Leute, die jetzt wirklich in meinem Umfeld diese Art von Rollensprechen machen, das teilweise seit sie 5 Jahre alt sind. Ja? Mhm. Das sind Leute, die sind da irgendwie reingerutscht, weil Mutti, Vati oder Onkel, Tante, die mal mitgenommen haben irgendwo hin. Und dann haben die losgelegt, entweder als Schauspieler direkt oder auch als Synchronschauspieler. Und sind dann, wenn sie Glück hatten, noch irgendwie nebenher, konnten die noch zwischendurch studieren und sind dann irgendwie aber immer dabei geblieben und haben also jetzt ein Wahnsinns-Know-how. Und von Kindesbeinen an. Und bei mir war das genau umgekehrt. Ich wollte mit 12 Sängerin werden und bin zu einer Gesangslehrerin gegangen und die hat gesagt, was mit der Stimme, kannst du überhaupt nicht singen, hör mal dir das immer an. Ne? Und dann hat die mich direkt zum Hals-Nasen-Ohrenarzt geschickt und der hat mir dann da so reingeleuchtet und hat gesagt, ja, sie haben eine, oder du hast damals noch, ne, du kannst überhaupt nicht sprechen und singen, du hast eine Insuffizienz der Stimmbänder, das wird nichts. Und das ist halt schon als Kind bei mir so gewesen, dass ich die gleiche Stimme hatte wie jetzt. Das fanden natürlich die Leute alle prickelnd. Aber sobald ich angefangen habe zu singen, haben die gemerkt, nee, die kommt ja gar nicht hoch. Nee, die macht ja irgendwie nur so einen auf. Die tut so, als würde die singen. Die singt gar nicht wirklich. Und dann konnte ich halt noch so ein bisschen in so einer Punkband mitmachen. Dann habe ich mich ein bisschen an den Jazz rangetraut. Aber das, was ich eigentlich machen wollte, nämlich singen, das war für mich komplett ausgeschlossen. Habe ich auch relativ schnell gemerkt. Und dann wollte ich, da habe ich gedacht, na gut, wenn du nicht singen kannst, kannst du ja wenigstens schauspielern. Also wirklich so. Und bin dann zur Volkshochschule, genau. Ich habe mich also beworben in meinem Umfeld da. Also ich habe Abitur gemacht und dann in Nordrhein-Westfalen. Und da war die Essener Volkshochschule, die nächste, habe mich da halt beworben. Und dann bin ich da hin und die haben dann wirklich ungelogen gesagt, also mit der Stimme da, kannst du nicht mal Lehrer werden. Also das ist so, das war so eine Ohrfeige, weil ich natürlich dachte, so mein Vater war Lehrer und ich kam gerade aus der Schule, was ist denn das für ein Scheißberuf? Ja, den kann man ja überhaupt nicht ernst nehmen. Und das denke ich heute natürlich anders, aber das war halt so ein Todesurteil. Und dann habe ich aber, weil eben durch diese interessante Stimmfärbung und ich habe natürlich nicht Schauspiel studiert, sondern erstmal erstmal Psychologie und Sport studiert und habe aber parallel schon Stimmenjobs gemacht, zum Beispiel bei Vox irgendwelche Trailer oder für Freunde so pseudosynchron gemacht oder eben an der Uni Köln und auch am Schauspielhaus Köln so kleinere Auftritte gehabt. Und dann konnte ich aber relativ schnell mit der Stimme doch so umgehen und hatte dann ein halbes Jahr lang Logopädie, also Sprechtraining, dass ich mich dann doch wieder nochmal mit fast zu schon viel zu alt, mit 23 nochmal bewerben konnte bei der Schauspielschule, also bei einer ganz normalen staatlichen Schauspielschule. Alles andere wäre gar nicht machbar gewesen, irgendwie Geld dafür zu bezahlen. Und das hat mich dann in den ganz normalen Schauspielbetrieb so einfließen lassen. Und dann habe ich aber, weil ich ja immer schon mit der Stimme das Problem hatte, mich so auf die Stimme konzentriert, dass im Prinzip fast gar nichts anderes mehr übrig blieb.
Okay, wow. Also ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, was du gerade erzählt hast, dass man dir früher gesagt hat, Das wird nichts mit deiner Stimme, da kannst du nichts mit werden. Und jetzt bist du ja nun mal eine der, ich sag's mal, eine der wahrscheinlich bekanntesten deutschen Stimmen, die es gibt. Ich meine, unabhängig jetzt von Schauspielern oder Schauspielerinnen, denen du deine Stimme leihst, sagst du ja auch gerade Dokumentation, bist du viel im Hörbuch, im Hörspielbereich, haben wir gesagt, bist du viel. Das ist natürlich schon enorm. Und jetzt standest du ja, oder hattest 2006, hattest du einen Preis oder eine Auszeichnung erhalten, standst da auf Platz 1 der Kaul-Synchronliste. Hat das dann für dich nochmal so besondere Bedeutung mehr? Also, weil man sagt, hey, guck mal, aus mir ist dann doch was geworden. Vielen Dank, ihr da draußen, die an mich geglaubt habt oder die vielleicht auch, die gar nicht an mich geglaubt haben. Ich zeige euch doch, dass es geht. Also, war das eine besondere Bedeutung für dich im Nachgang?
Das war damals für mich bedeutend. Ich hatte die Kaul-Brüder auch kennengelernt. Und das sind ja die sind ja unglaublich. Ne? Ich weiß nicht, hast du die mal gesehen oder hast du mal mit denen?
Nee, gesehen, nein.
Also das sind zwei Brüder, die leben zusammen, auch mit ihren Frauen. Das sind, glaube ich, auch zwei Schwestern. Also das ist wirklich eine unglaubliche Konstellation. Und die, gut, das machen sie ja heute nicht mehr so viel wie damals, aber die haben dann wirklich die Leute am Anatmen erkannt. Die hatten diese Begabung, die so wahnsinnig ist, dass sie jeden, weiß ich nicht, also jedes oder so konnten die zuordnen in okay. einem Film. Und die haben nichts anderes gemacht, glaube ich, als Tag und Nacht sich Filme reingezogen, um das dann zu katalogisieren. Und was für mich eigentlich viel spannender war, als jetzt da irgendwie an eins zu stehen, was ist denn das ja auch, ne? Das ist ja keine Auszeichnung im Sinne von, du bist die Beste, sondern du hast einfach nur am meisten in einem gewissen Zeitfenster oder in einem gewissen, also damals ging es, glaube ich, hauptsächlich um Kino und dann um Hauptrollen und dann also es war irgendwie schon so relativ eingegrenzt und dann natürlich auch weiblich, weil gegen die Männer kann man ja eh nicht anstinken, die haben ja viel, viel mehr Rollen von Hause aus, weil wir ja aus so einer Shakespeare-Ära kommen, ne, weil so 8 Männer, eine Frau oder vielleicht sogar noch mehr Männer, eine Frau pro Stück und das ist so ein, das Verhältnis hat sich jetzt ein bisschen umgekehrt, aber nur minimal. Und von daher war ich also natürlich trotzdem immer noch nicht jetzt das Gefühl zu haben, ich bin die Beste oder so, das hatte ich nicht, aber ich hatte das Gefühl, boah, die haben eine Aufmerksamkeit auf mich und die erkennen mich und ich habe einen Wiedererkennungswert und ich bin wirklich jetzt jemand, den man ernst nehmen kann in der Branche. Das hatte ich, ich habe ja erst 99 ernsthaft angefangen, große Rollen zu sprechen, glaube ich, ne? Oder also 97 meine ersten Sätze oder sowas. Dann bin ich 98 aus dem Theater. Ab 99 habe ich überhaupt erst richtig angefangen zu synchronisieren. Das ging natürlich rasend schnell.
Ja. Das ist aber, ich finde es trotzdem faszinierend, dass mit der Vorgeschichte, die du jetzt gerade uns gegeben hast, einfach da trotzdem diesen Weg hast gehen können. Also ich finde es toll, also ich sage das in jeder Folge, ich bin ein ganz großer Fan der deutschen Synchronkultur, einfach weil es so gut ist und so toll ist und ich höre einfach liebend gerne Stimmen und deine Stimme gehört einfach zu denen dazu. Da freue ich mich einfach immer sehr, wenn ich sie hören darf. Also vielen Dank für deine Arbeit und alles, was du so tust. Jetzt sagst du, genau, hast du jetzt gerade gesagt, seit kurz vor der 2000er-Wende machst du das so richtig fest. Du hast ja dann irgendwann auch Schauspielerinnen übernommen, also die Stimmen übernommen, wie Angelina Jolie, Maria Bello, Rosario Dawson und gibt ja noch viele mehr, die du jetzt auch aktiv noch sprichst. Angelina Jolie hast du, glaube ich, aber die habe ich das erste Mal in Tomb Raider gesehen, da hast du sie noch nicht gesprochen.
Umgekehrt, ich hatte sie vorher gesprochen. Und zwar in Girl Interrupted. Das ist ein Film von 1999, der, glaube ich, 2000 synchronisiert wurde, irgendwie so, also ganz knapp hintereinander. Und dafür hat sie einen Oscar bekommen. Und dann hatte sie diese Aufmerksamkeit, die sie vorher nur hatte, weil sie die Tochter war von und irgendwie, weil sie doch ein bisschen ausgeflippt war. Und da kriegte sie aber das erste Mal halt so einen Stempel Schauspielerin und also eigenständig. Und da habe ich sie dann auch wirklich fast immer gesprochen, bis auf Tomb Raider, wo mir gesagt wurde, ja, können wir dich gar nicht nehmen. Das gucken sich nur diese Computer-Nerds an und die wollen natürlich diese Lara Croft aus dem Computerspiel hören. Also wurde deine Frau aus Hamburg engagiert, die eben in dem Computerspiel die Stimme von Lara Croft war. Der Witz ist nur, dass wir wirklich eine total ähnliche Stimme haben. Und das ist Zufall. Das ist wirklich Zufall. Es ist nicht so, dass die gecastet wurde, um sich anzuhören wie ich oder umgekehrt. Nein, es war wirklich so, dass gesagt wurde, wir nehmen die Computerspielstimme und dann hat die sich wirklich original angehört, wie ich dann gesagt habe, naja gut, Win-Win, ne? Da machen wir jetzt gar nicht, da machen wir nicht lange rum.
Dann ja, nehmen wir doch die. Das ist wirklich, und das ist jetzt auch, das ist mir jetzt in der Vorbereitung zu dieser Aufzeichnung heute auch passiert, dass ich, wir haben im Star Wars-Bereich gibt es verschiedene Hörspiele. Du hast in einem aktiv mitgesprochen, das war Dark Lord. Da hast du eine Jedi-Meisterin, relativ wenige Sätze, aber die hast du gesprochen gehabt. Und es gab aber eine Hörspielreihe aus Star Wars, die Thrawn-Trilogie. Und da gibt es einen Charakter, die heißt Mara Jade. Und ich hätte schwören können, ich habe diese Stimme gehört, es ist Marion von Stengel, die sie gesprochen hat. Ich hätte gedacht, ich habe gedacht, wärst du. Also da war ich die Verwechslung groß. Ist dir schon mal passiert? Bist du schon verwechselt worden stimmlich? Dass man dir dann gesagt hat, hier, das bist doch du. Und dann sagst du, nee, eher nicht.
Also das, ja, das passiert ja natürlich. Also das passiert auch mit Kollegen oder so, auch umgekehrt. In der Regel, wenn man jemanden sieht, dominiert er sowieso das Gesicht und die Stimme ist ja erstmal im Hintergrund. Also das ist sowieso immer schon eine Sache, da ist es ganz, ganz schwer, wenn man jemandem gegenübersteht. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die hören, okay, die hat irgendwie eine Stimme, die kenne ich irgendwoher, und dann fangen die an zu rotieren und dann fallen erstmal so Namen, die man jetzt vielleicht so wie Halle Berry oder sowas ähnliches, ne? Wo man vielleicht so sagen würde, oh, das ist so eine ähnliche Stimme. Aber das ist jetzt aber nicht so, dass ich jetzt deshalb irgendwie gekränkt bin oder so. Die hören halt, okay, das ist ein Profi und dann müssen die erstmal langsam sortieren. Und das ist ja auch okay.
Ja. Ja, und gut, wenn du halt auch selbst sagst, eure Stimmen sind ja dann auch als sehr ähnlich auch irgendwie wahrgenommen worden, dann ist es ja, glaube ich, auch weniger schlimm. Aber was mich jetzt interessiert, gerade bei diesen verschiedenen Rollen, die du sprichst, wie bewahrst du dir denn bei diesen verschiedenen Charakteren so diese Unverkennbarkeit auf? Ich meine, jetzt ist Angelina Jolie, ist die hörst du und da weiß man, okay, ja, das müsste eigentlich du sein, da darf es niemand anders mehr sein mittlerweile. Gibt es da eine spezielle Technik, die du da für jeden oder für jede Schauspielerin irgendwie für dich hast, oder ist das einfach so, wie es dann vielleicht auch das Drehbuch oder vielleicht auch nicht nur das Drehbuch, vielleicht auch das, was du im Vorfeld ja hörst. Du wirst ja auch im Studio stehen und dir das Ganze dann auch Take für Take anhören. Orientierst du dich einfach nur daran oder hast du da die Möglichkeit, deine eigene Stimme trotzdem so reinzupacken, dass du sagst, hier, ich habe die immer so gesprochen, die Angelina, deshalb spreche ich sie jetzt auch so?
Ich bin da eigentlich wirklich nur ein Medium. Ich mache gar nichts. Ich mache nichts.
Okay.
Ich höre mir das an und dann mache ich das so wie die Figur, also wie ich denke, dass diese Figur da oben auf der Leinwand, auf dem Fernseher, auf dem Monitor das macht. Wenn dann eine Regie kommt und sagt, wir hätten es doch gerne irgendwie ein bisschen anders, dann mache ich das auch gerne anders. Dass jetzt jemand kommt und sagt, also die hört sich ja komplett anders an, dann muss ich immer sagen, er müsste jemand anders besetzen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt auf eine bestimmte Rolle irgendwie einfuchse oder die Unterschiede irgendwie bewusst mache, sondern ich versuche so viel wie möglich aufzunehmen, einzuatmen von der Schauspielerin, von der Figur und das ins Deutsche zu übernehmen. Weil, also wir können ja nicht gleich betonen, wir können auch oftmals nicht ganz so gleich diese... Die haben ja oftmals auch solche, also je nachdem, so andere, ja, wie soll ich sagen, eine Art und Weise des Sprechgesangs, den wir im Deutschen vielleicht gar nicht so gerne hören. Ja, wir wollen ja klar sein, wir wollen direkt sein. Die Charaktere, die ich jetzt so spreche, sind jetzt nicht so oft klassisch, nicht so irgendwelche Comedy-Damen, sondern das sind Frauen mit Wumms und dann übernehme ich das. Also okay. Ausnahme ist vielleicht so Jennifer Connelly oder die Vera Farmiga, die ich wahnsinnig gerne spreche, die sind zurückgenommener, die sind mehr bei sich, aber so eine Jolie oder so eine Bello, die sind ganz vorn, die gehen dir ins, also ne, die springen dich an und das mache ich natürlich auch, also da, gern, okay. Sehr gern.
Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du orientierst dich an der Rolle, die gespielt wird, gar nicht an der Schauspielerin selbst.
Genau, es ist immer die Rolle.
Ja,
okay. Also ich glaube, das würdest du im Original auch so denken. Also wenn du jetzt eine Jolie in drei verschiedenen Filmen hörst, hört die sich wirklich in drei verschiedenen Filmen anders an.
Na gut, das ist ja dann das Schauspiel, ja, die genau. Kunst des Schauspielens dahinter. Ja.
Also manchmal ist der Stimmsitz halt weiter oben, ne? Dann ist man so ein bisschen, ein bisschen mehr so, und dann manchmal ist man, jetzt reicht's hier mal, ne? Dann, oder so ein bisschen mehr so aus dem Bauch raus und dann hörst du dich halt anders an. Genauso wie alle Kinder auf dem Spielplatz, die Mama rufen, sich erstmal gleich anhören. Immer wenn die Not haben, hört sich jedes Kind gleich an. Dann drehen sich 25 Mütter um und alle denken, es war ihr Kind.
Das war mein Kind, genau.
Und das ist beim Synchron auch nicht viel anders. Ja.
Das ist sehr, sehr spannend. Gab es denn mal eine Rolle, die stimmlich ganz besonders herausgefordert hat? Wo du gesagt hast, boah, also da bist du nach 3 Stunden vielleicht nach Hause gegangen oder nach 2 und hast gesagt, jetzt ist aber Feierabend für heute?
Das sind erstmal alles, was animiert ist, ja, das sind natürlich fordernde Rollen. Also fordernde, also zum Beispiel diese Bulma in Dragon Ball Z, ne, die hat ja von volle Pulle himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt innerhalb eines Takes unter Umständen 5 Facetten. Und die findet das, und das finden alle geil, aber ich krieche da zu Kreuze, ne? Ich gehe dann nachher nach Hause und denke so, boah, hast aber echt heute ganz schön was gearbeitet.
Ja.
Jede Figur, die wahnsinnig viel atmet und schreit, also jeder Horrorfilm, was haben wir denn noch? Ich habe eben ja Asajj Ventress, ne? Also früher hat die ja nur rumgebrüllt, ja, und dann auch gleich mit so einem gleich so aus dem Vollen, dann ist das natürlich anstrengend. Also sowohl für die Stimme, aber auch für den ganzen Körper. Das ist ein Sport.
Wie hältst du dich da fit? Wie hältst du deine Stimme fit für sowas?
Ich mache mit meiner Stimme nichts, außer dass ich vielleicht mal einen Tee trinke. Also jetzt vorbereitend sowieso schon mal gar nichts. Und dann, wenn ich jetzt irgendwie merke, okay, das ist jetzt eine sehr anstrengende Sache. Manchmal erwischt es mich und ich kriege es nicht so richtig mit, dass es mich jetzt gerade doch überfordert hat. Aber in der Regel sage ich dann so, jetzt brauche ich mal eine Pause, bitte mal von, ne? Oder bitte das Schreien am Ende, weil jetzt, wenn ich jetzt schreie, dann habe ich danach Aussetzer in der Stimme oder so. Also weil ich ja wirklich doch versuche, immer alles zu geben. Also das ist natürlich schon so, dass ich sage, wenn ich das mache, mache ich es richtig und nicht jetzt irgendwie so halbe Sachen. Und wenn wir einen ganzen Film, also eine Rolle in einem ganzen Film an einem Vormittag synchronisieren oder einem Tag, dann kann das schon mal sein, was die Schauspieler, die das gespielt haben, vielleicht auf 5 oder 10 Drehtage verteilt hatten. Das machen wir an einem Vormittag. Das ist natürlich doppelt anstrengend.
Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir sehr gerne. Das auch je nach Rolle. Ist das mit Sicherheit eine echt heikle Situation da manchmal auch für einen. Aber gut, wenn du sagst, du machst eigentlich sonst nichts außer einen Tee trinken und das funktioniert so gut, das ist super. Ich freue mich da, das so zu hören. Das bringt mir ja quasi das Gefühl, dass ich sage, hey, meine Stimme ist ja dann, oder deine Stimme, nicht meine Stimme, deine Stimme ist ja total, ja, super im Flow halt auch mit dir. Ich meine, du musst ja auch dann trotzdem dich ja auch anstrengen, manchmal so richtig körperlich. Aber du hast Bulma gerade erwähnt. Ja, die habe ich gerade letztens auch wieder gesehen. Die hat sehr viel gebrüllt, ja, in dem einen Dragon Ball Film. Ne? Ja.
Also Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
Aber jetzt, du hast gerade Asajj angesprochen. Lass uns genau mal kurz vielleicht auch einfach mal Star Wars nochmal in den Fokus nehmen. Du hast Asajj Ventress deine Stimme geliehen. Die wird im Englischen von der Nika Futterman gesprochen. Wie kam es denn zu dieser Rolle? War das ein Casting? Bist du angefragt worden? Gab es da irgendwie eine besondere Anekdote dazu?
Also zu der Rolle speziell gab es keine Anekdote. Da gab es vielleicht ein Casting, weil das natürlich, damals war das ja, glaube ich, noch Lucasfilm und jetzt ist es ja Disney oder so ähnlich. Ne? Die haben das immer sehr genau genommen mit ihren Rollen, also mit ihrem Universum, dass sich da nichts doppelt und dass wir da halt, deshalb bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, ob das gecastet wurde oder ob einfach gesagt wurde, ey, wir haben jetzt einfach schon alle namhaften Schauspieler, Synchronschauspielerinnen für andere Rollen schon eingesetzt, das müssen wir halt die mal nehmen oder so, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Okay.
Aber das war schon relativ schnell klar, dass das eine besondere Rolle ist.
Ja, definitiv. Also es ist ja eine Rolle, die auch sehr, sehr viel Emotionen, du hast gesagt, am Anfang ist sie natürlich sehr haut drauf und alles eher so powermäßig unterwegs, aber gerade jetzt zuletzt, sie ist ja im vorletzten Jahr, meine ich, wäre es gewesen, aber letztes Jahr ist sie ja nochmal aufgetaucht in der Animationsserie The Bad Batch. Da ist sie ja schon charakterlich auch nochmal sehr, sehr gereift in ihrer Art. Also sie hat eine starke emotionale Entwicklung durchgemacht. Wie hast du das für dich erlebt? Also hast du das auch wirklich so wahrgenommen oder ist das für dich auch eher dann wirklich der Job gewesen, wo du sagst, naja, jetzt ist, man gibt mir das so vor, ich mache es halt jetzt trotzdem so weiter. Also konntest du dich mit dieser Rolle neu identifizieren, als sie dann wieder aufgetaucht ist? Oder?
Also ich habe mich total gefreut, erstmal, dass sie überhaupt wieder aufgetaucht ist und dann ja in so einem guten Gewand, ne? Nicht immer nur die Böse, die dann um die Ecke kommt und man muss sich vor der verstecken, sondern wirklich als jemand, man weiß zwar nicht so genau, ist sie jetzt wirklich gut, aber zumindest, ich weiß nicht, ist das schon ausgestrahlt, durfte sie dann einmal sagen, die Macht sei mit dir.
Ja, es ist schon ausgestrahlt,
schön,
ja.
Toll. Das fand ich natürlich super. Also das ist dann wirklich so, jetzt, das ist der Adelsschlag, also wenn du das in diesem Universum sagen darfst, dann ist doch alles gut, da habe ich mich gefreut.
Sehr cool, sehr, sehr schön. Ja, genau, jetzt haben wir über die Facetten, also dieses, fandest du es sehr, sehr anstrengend, sie am Anfang zu sprechen, so die ersten Male, wo sie dann auch so laut war, so mehr oder minder nur gebrüllt hat? Ich meine, die hat ja fast keinen Satz gesagt und die ist ja auch nochmal sehr, sehr viel tiefer, also die zischt ja ganz viel dann auch raus. Mhm. Das stelle ich mir sehr, sehr sehr, sehr anstrengend vor. Wie war das für dich einfach nochmal auch ergänzend mehr, weil jetzt Bulma ist sehr, sehr laut, sehr, sehr, ich sag mal, sehr klar laut, schreiend laut und sie ist eher dieses Zischende und du hast ja schon eine tiefe Stimme. War das viel Aufwand, das so hinzukriegen, wie du es gemacht hast?
Also wenn es das gewesen wäre, wäre ich fehlbesetzt gewesen und hätte mich noch, also ne? Also
okay,
kann
ja,
nicht so viel
den Punkt
sein.
Gebe ich dir, ja.
Wir haben jetzt nicht diese hunderte von Jahren Zeit, sondern wir sind natürlich auf dem relativ schnell dann da, wo wir sein wollen und das ist, die war anstrengend, das ist jetzt nicht mehr, das ist wirklich so, die hat jetzt wirklich durch diese Reifung und ich hoffe mal, das ist dieselbe Schauspielerin, die auch im Original spricht wie damals, da merkst du auch, die will jetzt nicht mehr rumschreien, das geht nicht mehr.
Es ist ja auch schon ein paar Jahre. Ich meine, die ist seit 2003, da hatte sie ihren ersten Auftritt. Ich weiß es gar nicht, ob du sie damals in der Cartoon Network-Serie auch schon gesprochen hast.
Ich glaube nicht. Ich glaube, irgendwie Ende der 2007 oder sowas ging es, glaube ich. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, da gab es vielleicht nochmal irgendwie noch ein kleinen Shift in die andere Richtung.
Das sind halt echt schon auch doch ein paar Jahre. Das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wie lange es den Charakter schon gibt. Natürlich auch nicht dauerhaft und ständig, aber trotzdem vertreten, gerade in The Clone Wars sehr aktiv. Gab es so eine Szene, jetzt hast du gerade das Thema mit der Macht gesagt, dass du das toll fandst, dass du das sagen durftest für sie. Aber gab es eine Szene, an die du dich sehr gerne zurückerinnerst, wo du sagst, die hat mich beeindruckt oder die hat mich besonders herausgefordert? So diese eine Szene oder vielleicht auch zwei?
Also nee, ich habe gar nicht, weil ich ja die Szenen gar nicht so in diesem Zusammenhang sehe. Also ich habe kaum Einblick in das, noch nicht mal in das, was meine Kollegen sagen, weil wir springen ja oftmals auch innerhalb der Szenen von Satz zu Satz und dann kriege ich das Gegenüber, gerade jetzt bei solchen Produktion, wo so eine hohe Geheimhaltung ist, da wird mir das nicht vorher gezeigt oder auch nicht im Zusammenhang. Da wird mir erklärt, was passiert, aber nicht jetzt groß was. Also so szenisch denke ich da nicht. Ich denke, sie ist halt so als Typ, war sie früher einfach sehr viel stringenter, weil auf jeden Fall böse und wenn sie da war, dann war sie halt raumfüllend und das finde ich natürlich auch toll, ja.
Ja, ja.
Aber jetzt ist es schon ein bisschen gereifter und einfach, vielleicht darf sie auch noch weitermachen. Ich weiß nicht, wenn das weitergeht, ob sie dann nochmal wieder auftaucht als so die weise Alte. Ne? Das finde ich gut.
Ja, schon so wie der Charakter bisher oder den jetzigen Abschluss gefunden hat, wäre es definitiv noch offen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir sie nochmal wiedersehen in dieser letzten Rolle als, ja, vielleicht das graue Jedi, könnte man ja
genau,
vielleicht
so
sagen.
Als, genau, als Eminenz, genau.
Genau. Hast du denn im Nachgang, oder bist du Star Wars-Fan? Hast du Star Wars geguckt und hast du vielleicht dann auch das, was du gesprochen hast, gerade rund um Star Wars, hast du das nochmal dir angeschaut? Oder ist das einfach zu viel dann auch?
Ich schaue mir nichts an.
Ach was, okay.
Also ich habe auch seit 2002 keinen Fernseher mehr. Jetzt haben wir ein bisschen, jetzt ist hier ein bisschen Mogelpackung, weil ich habe ja eine kleine Tochter und die will auch ab und zu mal ein Video gucken. Also haben wir natürlich jetzt auch wieder sowas, was so ist wie ein Monitor, wo man auch mal was dran stecken kann. Aber ich gucke mir nichts an. Also okay. Überhaupt nichts. Es sei denn, ich muss mir einen Film im Vorfeld angucken oder ich werde auf die Premiere eingeladen. Beziehungsweise, wenn ich mit Freunden mal ab und zu ins Kino gehe, dann gehen wir in meistens Originalfassung, weil alles andere finde ich zu anstrengend. Und das ist einerseits wichtig und gut, weil der Kopf dann einfach wirklich sich auf die Dinge konzentriert, die ich mache.
Ja.
Und da brauche ich dann keine Referenzen oder sowas, sondern ich mache einfach, wie ich denke. Es ist andererseits natürlich ein bisschen schade, weil wenn dann einer sagt, boah, das war aber echt blöd, was du da gemacht hast. Ich sage, wieso? Ja, du kennst doch das und das und so. Das hast du gerade. Dann sage ich, weiß ich nicht. Nee, kenne ich nicht. Habe ich nicht kapiert, dass das vielleicht ein Zitat war oder dass ich da vielleicht irgendwie was nicht aus diesem Universum zum Beispiel mitgenommen habe. Ne?
Ja,
dann wäre es
ja
natürlich praktisch, man würde das ganze Star Wars-Universum kennen, dann wüsste man auch, ah, da wird es an der Stelle, wird es das sozusagen aufgegriffen. Hätte ich das auch so, ja. Aber da bin ich leider ein bisschen hinterher, das muss man mir erklären.
Ja gut, das ist ja aber auch dann, dafür gibt es ja dann auch nochmal die Leute dann auch im Hintergrund, mit denen du ja dann im Studio auch stehst, die dann auch dir ein bisschen Zusammenhänge auch mitgeben oder dann halt vielleicht Freunde, Bekannte. Aber interessant, dass du nichts dir anschaust oder also nichts freiwillig.
Genau, ja. Das ist der richtige Ausdruck, nichts freiwillig.
Okay, jetzt hatten wir vorhin kurz auch gesagt, dass du ja im Star Wars-Universum noch zwei weitere Auftritte hattest. Einmal in einem Videospiel, das ist Anfang der 2000er gewesen, oder in zwei Videospielen, das war in der Jedi Knight-Serie. Da hast du eine dunkle Jedi namens Tavian gesprochen und dann halt im Hörspiel Dark Lord hast du die Jedi-Meisterin Bolcha Tech gesprochen.
Mhm.
Kannst du dich an solche Aufnahmen noch erinnern?
Ja, also diese Jedi-Dame, die war natürlich, die war toll. Die habe ich jetzt in einem anderen Computerspiel, die gleiche Schauspielerin. Also da habe ich ja noch, da gibt es ja immer, also man spricht eigentlich ja normalerweise nicht mit Bild bei Computerspielen. Ja? Man spricht so auf diese Hüllkurven, auf diese Wellenformen der Stimme. Und man hört die Stimme und dann hört man sich das an und dann spricht man das nach im gleichen Rhythmus und dann denken die, okay, das ist bestimmt synchron. Wir denken alle, es ist auf keinen Fall synchron, aber egal. Und das ist so, wie wir das machen, ne? Nach bestem Wissen und Gewissen, aber natürlich, also, ja, egal. Also das ist nicht unsere, das ist nicht unser Bier, aber manchmal, und das war eben bei diesem Computerspiel schon so, haben wir sogar die Originalschauspieler, die das ja dann spielen, und die haben ja diese ganzen Abnahmepunkte im Gesicht und auf dem Körper.
Ja.
Und wir sehen die wirklich, wie die agieren. Also die Schauspieler.
Okay.
In Amerika, ne? Die werden gefilmt und dann wird das ja alles nur so übergelegt. Also das sind wirklich beim Computerspiel mittlerweile echte Schauspielerinnen, die wirklich spielen und dann kriegen die eine Rüstung und weiß Gott was anders, ein anderes Gesicht angepinselt und so.
Das Motion Capturing dann halt.
Motion Captured, genau. Und dieselbe Schauspielerin habe ich gerade wieder in einem anderen Computerspiel gesprochen. Das hat mich irgendwie, das fand ich irgendwie schön, ja, sie wiederzusehen. Und damals war die halt vielleicht, also hatte er schon eine riesengroße Rolle und es war ja auch gut, was sie gemacht hat. Aber da war sie mir viel näher als Schauspielerin, als dass ich jetzt eine Computer-Jedi, also dass ich jetzt näher als jetzt zum Beispiel eine Zeichentrick-Verfilmung, war sie mir doch eher eine Schauspielerin, die ich synchronisiert habe.
Okay, ja klar, weil du sie auch faktisch sehen konntest, in dem, was sie tut. Du konntest ihr Schaffenswerk sehen, nicht nur einfach, hier hast du mal irgendwie einen Take, da siehst du zwei, drei Sekunden aus dem Take und den musst du irgendwie synchronisieren. Da siehst du halt wirklich eine Bewegung. Das finde ich interessant, das ist ein toller Side-Fact. Ich glaube, den kennen die meisten wahrscheinlich auch noch nicht, dass du da halt einfach auch schon Bezug mehr zu hattest und jetzt noch was neu gesprochen hast in dieser Richtung. Ich habe gerade, wenn es um Videospiele geht, ich höre dich gerade sehr, sehr aktiv. Ich bin mit einer guten Freundin von mir an Diablo 4 dran, wo du die Lilith gesprochen hast. Mhm. Und das ist auch immer, ist ein Phänomen. Also du hast ja so auch, wenn man so mal deine Hörspiel und deine Hörspielkarriere sieht, du bist ja sehr oft, ich sag, irgendwie Vampire, eine Untote, irgendwas, was halt irgendwie auch so ein bisschen auf der bösen Seite unterwegs ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen.
Ja, das kann nur an mir liegen.
das glaube ich jetzt nicht so, wie ich dich jetzt hier kennenlerne, würde ich das so nicht unterschreiben. Bulma zum Beispiel ist ja auch nicht so jemand, Bulma. Oder du hast ja auch Barbara Gordon oder Batgirl in diesem Lego Batman-Movie gesprochen.
Ja, das war aber, weil es Rosario Dawson war.
Unabhängig davon. Ne? Das ist doch trotzdem funktioniert das ja. Also ist ja trotzdem ein guter Charakter. Oder Gloria aus Madagaskar. Also.
Ja, das war Jada Pinkett Smith. Aber gut, ja, klar.
Ja, genau. Aber das finde ich ganz faszinierend, dass du trotzdem halt gerade auch so in diesen, in vielen Werken ja trotzdem so ein bisschen auch die eine antagonistische Rolle mit eingenommen hast. Also jetzt bei den Hörspielen. Ich glaube, bei John Sinclair, Lupina hast du gesprochen, die ist ja auch sehr
Also war, die ist jetzt raus aus
war,
dem
ja.
Ja, aber gut, ja. Da gab es viele jetzt auch Parallelen zu Dorian Hunter, ne, zu der
Werwölfin
und ja, Kokozamis und so. Mhm.
Aber liegt dir das? Findest du das, also oder hast du das Gefühl, man stellt dich dafür, man fragt dich dafür an, so eine Rolle zu sprechen, weil sie böse ist oder weil sie halt irgendwie, keine Ahnung, einen antagonistischen Hauch hat? Also liegt dir das mehr als ein Protagonist? Ich meine, du hast ja auch schon Protagonisten gesprochen, ganz klar. Mhm.
Also das komischerweise, ich kenne die Rollen ja in der Regel vorher nicht. Also wenn ich angefragt werde, werde ich für einen Zeitraum angefragt und nicht für eine spezielle Rolle, die ich mir vorher angucke oder so. Aber es ist ähnlich wie hier mit dem Tobias Meister. Oft wird man so mitgenommen. Oder man wird empfohlen oder man kriegt irgendwie mit, ach, da ist eine Rolle, eine neue Rolle taucht auf und dann fragt man halt, wen stellst du dir vor? Dann sagen die, ja, so jemand wie, aber der ist schon besetzt. Und dann kommt so, ja klar, dann nimm doch den. Und das ist schon so ein bisschen so. Nicht, dass wir uns die Jobs zuschustern, das stimmt nicht, sondern wir haben, weil wir alle gemeinsam halt so viel miteinander arbeiten, natürlich auch schon gleich so Leute im Kopf. Und ich denke, das war bei Kokozamis mit Dorian Hunter genauso, kam so rübergeschwappt aus dem John Sinclair Orkus, ja, ist das so ein bisschen rübergewandert. Und so passiert das natürlich auch. Also man wird auch oft, wenn die eine schwarze Stimme hören, also eine Frau sehen mit einem bestimmten, mit einer bestimmten Schwere in der Stimme und einem bestimmten Aussehen, dann haben die schon gleich so 3-4 Frauen im Kopf, die das sprechen könnten, die damit rüberkommen, ja. Also die das füllen können. Und so ist es beim Hörbuch, beim Hörspiel, bei allen Sachen, die man spricht, da gibt es schon so Vorerfahrungen und aufgrund derer wird man besetzt. Ganz selten, dass jetzt jemand sagt, wir haben da so einen kleinen güldenen Engel, da gucken wir mal, ob die Obstadt Minges das auch kann, die laden wir zum Casting ein. Das können die sich gar nicht leisten. Könnte ich vielleicht, wäre auch vielleicht schön. Ich habe auch schon Hanna Hirschkuh gesprochen, das ist so eine fliegende Kuh oder so. Ja, also das, wenn da jemand mal Bock drauf hat, dann probiert er das einfach aus und lacht sich dann scheckig. Aber das ist dann eher so ein bisschen, das schert ein bisschen aus. Macht mir aber auch Spaß.
Das ist ja wichtig. Und das ist, glaube ich, das größte Ding, dass du halt Spaß an dem hast, was du tust am Ende des Tages. Weil ich glaube, das merkt man ja, ob das jetzt im Schauspiel oder halt im Synchronschauspiel ist, das merkt man halt auch immer, ob jemand da Spaß dran hat oder nicht. Also wenn die Rolle total oder die Stimme total aus der Rolle fällt, so rein von dem, was man sieht, ist das natürlich nicht schade. Aber ich finde das gut. Das ist ja bei uns dankenswerterweise in Deutschland ein Thema. Ich glaube, die beste Synchronarbeit, die wir kriegen oder die wir haben, weltweit, würde ich sogar behaupten, finde ich richtig, richtig gut. Immer wieder schön, das mitzubekommen. Aber
das kannst du niemals einem Italiener sagen, der würde immer sagen, das stimmt nicht, wir Italiener sind die besten Synchronschauspieler.
Wahrscheinlich wird im italienischen Podcaster das Gleiche auch sagen zu seinem
genau
Gast.
Genau also, so ist es. Nein, es gibt viele Länder, die das können und wir haben ja jetzt gerade das Phänomen, dass wir jetzt, da wir ja jetzt von Korea und von Frankreich aufgekauft wurden, unsere Synchronfirmen, also die wichtigsten Firmen, die auch jetzt in Deutschland angefangen haben, Berliner Synchron, Scala Media und SDI wurden jetzt zu Ayuno zusammengefasst, FFS, Interopa und Münchner Synchron sind Dubbing Brothers, was eine französische Firma ist. Und die versuchen immer mehr, die haben es am Anfang weniger erfolgreich versucht, aber jetzt wird der Druck noch größer, ihre Methoden des Synchrons, also unsere quasi seit dem Zweiten Weltkrieg erprobten Synchronmethoden umzuändern. Das ist gerade spannend.
Okay, das kriegst du persönlich auch schon aktiv mit? Also
ja,
so, dass
so. Ja. Genau. Okay. Das sind andere Formen des Synchrons, die wir jetzt gezwungen ist das falsche Wort, ne? Die uns jetzt auferlegt werden. Teilweise auch Sender, die dann sagen, ja, wir wollen ein bestimmtes Format, wir wollen, also nicht nur, dass Corona jetzt einfach zum Beispiel geändert hat, dass wir früher mit Büchern gearbeitet haben und reinschreiben konnten, dass wir zu zweit vorm Mikro standen und uns dialogisch auch die Bälle zuspielen konnten, um auch mal so Sachen ein bisschen mehr aus der Spiellaune herauszumachen. Mhm. Das gibt es ja sowieso schon gar nicht mehr. Aber jetzt kommen natürlich, also es wurde quasi alles immer mehr digitalisiert, peu à peu und getrennt. Aber jetzt haben wir noch die interessante neue Form, dass wir halt in diesen Abläufen, wie sie vorher waren, 3, 2, 1, 0, dann kam so zwei Striche, die aufeinander gingen. Dann kam irgendwie, ich überlege gerade, es ist Balken, die quasi, erst war das schwarz und dann wurde das Bild auf. Dann kamen die Balken über das existente Bild. Dann früher war es so, man hatte halt einen Dialog, der eine sagt was, der andere antwortet, der nächste sagt was. Und dann war alles im Bild. Nun wird nur noch das, was man selber sagt, also du kriegst gar nicht mehr mit, was der vor dir oder nach dir sagt. Das heißt, du kannst auch gar nicht mehr antworten. Nicht mal mehr auf die Vorlage. Und jetzt komme ich zum springenden Punkt. Und jetzt wollen sie es nochmal ganz anders machen. Jetzt machen wir das sogenannte Karaoke-Synchron. Nein, es heißt anders, es heißt Irritmo. Aber jetzt sprechen wir quasi auf einen durchlaufenden Text. Genau, Text im Bild wurde schon ausprobiert. Und jetzt wird der Text im Bild wie auf einem Laufband. Und wir sollen das Laufband sprechen.
Ah.
Also es bleibt quasi gar nichts mehr übrig, sich auf diese lang erprobte Art und Weise also sich den Text einmal durchzulesen, ihn einmal zu verinnerlichen, das Original sich anzugucken und es dann punktgenau drauf zu sprechen, das ist momentan gar nicht mehr gefragt. Nein, man möchte jetzt, dass das Ganze aus einem Fluss herauskommt. Das hat in gewisser Weise eine Berechtigung, die finde ich auch für bestimmte Formate unglaublich gut, ja, das ist so wie Tanzen, so irgendwie, machen wir mal, gucken wir mal, was bei rumkommt, ja, aber ja. Hat natürlich überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir irgendwie jahrelang eingeübt haben.
Okay, das finde ich ja spannend, also auch mal schauen, ob wir das ja dann auch wahrnehmen, also als Konsumenten am Ende des Tages.
Ich fürchte ja.
Also ich bin, also darfst du gerade einen Film sagen, wo diese Technik oder irgendwas sagen, wo diese Technik schon angewandt wurde?
Ich kann mir diese ganzen Namen nicht merken.
Okay, ja, also dann
aber ich kann sagen, dass dieses Irritmo, also jetzt bei der FFS, beziehungsweise Dubbing Brothers, ehemals FFS, angewandt wird.
Mhm.
Und dass das jetzt Standard dort werden soll.
Okay, also dann sind wir mal sehr gespannt.
Interessant, genau. Habe ich auch denen persönlich gesagt. Ich bin mal gespannt und ich war sogar so mutig zu sagen, ob dann die guten Filme da bleiben. Also die wichtigen Filme, ob die das, wenn die das wirklich durchziehen und sagen, wir machen das jetzt für alle Projekte, ob sie sich damit einen Gefallen tun, glaube ich fast nicht.
Ja, wir werden es erleben, das ganz sicher, ja.
Vielleicht werde ich eines Besseren belehrt.
Ich hoffe es irgendwie schon, ja, aber ich habe ein bisschen Angst davor, wenn man das jetzt so hört. Aber gut, man, wir schauen einfach mal positiv in die Zukunft.
Genau.
Wer weiß was. Ich meine, alles besser als, das ist ja auch aktuell ein ganz, ganz wichtiges Thema. Du bist ja auch in einer, also ich habe auf Instagram gesehen oder auch auf YouTube gibt es ja verschiedene Videos, die ums Thema KI sich drehen. Mhm. Ist ja auch so ein Thema, was aktuell in der Synchronbranche auch einen sehr starken Vormarsch gefunden hat, leider. Und also ich meine, ich weiß, dass du dagegen bist, ja, du bist ja sonst nicht also, in diesem Video, ja, also
ne,
du
also
stellst
dagegen
dich ja schon
heißt
hin.
Ja nicht, ich kann ja nicht sagen so, ich finde das jetzt doof, sondern ich sage halt, die Art und Weise, wie unsere Stimmen benutzt werden dafür, das geht nicht. Die können sich ja ausdenken und machen, was sie wollen, aber was sie machen, ist halt Stimmenklau. Das geht natürlich nicht. Da bin ich dagegen. Ob die nur mit einer KI, keine Ahnung, zum Mond fliegen oder einen Film synchronisieren, ist mir vollkommen Wurst. Das sollen die machen. Aber bitte nicht mit meiner Stimme, die sie sich aus dem Netz ziehen oder aus
auf,
wo auch
auf
immer.
Das,
oder
das
aus,
auch bezogen, ja.
Genau,
ja.
Das meinte ich jetzt auch.
Ja, also das war, auf das habe ich es natürlich auch bezogen, dass es halt einfach darum geht, dass deine Stimme fremdverwendet wird.
Genau.
Aber auch natürlich, was ja gerade im aktuellen Jahr auch ein ganz starkes Thema war, dass es ja doch Filme gab, die schon komplett mit KI synchronisiert gewesen sind, oder auch eine Serie, die ja dann irgendwie, aber auch wieder vom Markt genommen worden sind, weil sie so schlecht performt haben. Ist das für dich ein Thema, wo du trotzdem oder wo du Angst um deinen Job hast, wo du sagst, ich mache mir ja schon Gedanken drüber, ob das meine Zukunft irgendwie sehr stark mit beeinflussen kann?
Also meine persönliche Zukunft, würde ich mal sagen, ist jetzt, glaube ich, nicht so stark beeinflusst. Es tut mir weh, wenn ich solche Synchronisationen, ich sehe ja nur Ausschnitte, ja, von Kollegen wird das dann gepostet und dann sage ich, hä? Also ich habe das Gefühl, ich höre einen Kollegen und das ist aber nicht der Kollege. Also der ist entmenschlicht. Ich höre die Stimme, aber es ist keine, die Stimme ist entmenschlicht, genau. Und da, das ist traurig, dass das irgendwie auch jetzt Standard werden soll. Da bin ich gar nicht, also wenn jetzt eine Fahrstuhlstimme irgendwas dahin singt, ist mir das vollkommen egal. Aber in dem Moment, wo ich sage, da höre ich Tobias oder Thilo Schmitz oder sonst wen raus, offensichtlich wurde die Stimme benutzt oder angeglichen oder frag mich nicht, aber es ist er nicht und es ist nicht das, was bei, da kommt bei mir nichts an, dann wage ich zu bezweifeln, dass mir der Job auch noch lange Spaß macht, wenn die dann anfangen, so zu agieren und dann bin ich dann eigentlich auch raus aus dem Business.
Dann hoffen wir mal sehr, dass das ganz, ganz, also entweder am besten gar nicht kommt oder halt insofern in der Zukunft liegt, dass du nicht frühzeitig sagen musst und jetzt bin ich hier raus aus dem Business. Das fände ich nämlich sehr
schade.
Also
es wurden schon Leute angeblich angefragt, ob sie denn ihre Stimme hergeben würden, nur um das zu sprechen und dann würde diese Stimme gemorpht oder irgendwie verändert. Und oder eben diese Chatbots oder so, ne? Dass man sagt, man spricht da mal einen gewissen Zeitraum, 10 Minuten, 20 Minuten, ich weiß gar nicht, wie lange. Und dann spricht die Person oder diese Stimme alles, was der da eingetippt hat, der sich das dann ausdenkt. Das mache ich natürlich nicht. Also das müssen die sich schon zusammenklauen und dann damit leben.
Ja.
Aber das gebe ich nicht her. Ich kann nicht sagen, nehmt meine Stimme und macht damit, was ihr wollt. Das funktioniert nicht.
Ja, ja. Nee, das ist ja auch falsch. Ich meine, es ist auch, deine Stimme ist ja im Grunde, ist es ja ein Stück weit auch Kunst, deine Stimme. Also auch
ja,
wenn
es ist
das
Seele, es wäre rufschädigend, genau. Nicht nur zu sagen, die Stimme sagt etwas, was ich nicht sagen möchte. Ja, es ist genauso rufschädigend, sie sagt etwas so, wie ich es nie sagen würde.
Genau.
Und dann sind wir irgendwann ganz schnell bei einem, also da sind dann Konstrukte, die möchte ich mir gar nicht, das möchte ich mir gar nicht ausmalen, was da passiert, ja.
Ja, wie gesagt, hoffen wir einfach sehr, dass das kein großes Thema wird, dass das jetzt irgendwie abflacht wieder, aber KI ist halt leider ein ständiger Begleiter. Wir kriegen es nicht anders irgendwie mit, schade ist es, aber ich hoffe trotzdem immer noch aufs Beste. Hoffnung ist ja auch so ein Leitthema in Star Wars, von daher
genau.
Hab ich dann auch im Herzen. Aber eine Frage habe ich noch gerade bezugnehmend auf Hörspiel, auf vielleicht auch Dokumentation, Videospiel und auch Serie, Film. Gibt es eins von diesen Medien, die du besprichst, wo du sagst, das macht mir ein bisschen mehr Spaß? Gibt es eine Sache, also wahrscheinlich ist Spaß auch vielleicht der falsche Ausdruck, aber wo du sagst, da fühle ich mich vielleicht sogar sehr, sehr wohl drin. Also ist es dann, oder sagst du, ist es halt alles, ist mein Job und ich mache es genauso gut wie immer bei allen. Ich könnte mir das vorstellen, dass du ja vielleicht sagst, das Hörspiel macht dir vielleicht am meisten Spaß. Das wäre jetzt so meine Frage, ob das sowas wäre.
Nein, also ich bin eine Synchronschauspielerin und das ist auch mein Kern, also für mich, obwohl ich vielleicht gar nicht unbedingt sagen kann, ich überlege gerade, ich müsste es mal gucken. Also es ist aber, also mein Herz ist im Synchron und zwar im Kinosynchron liegt
okay.
Das, ja.
Also,
das ist nochmal ein ganz anderes Arbeiten, als es beim Fernsehen. Mittlerweile sind viele Filme, die so auf Netflix laufen, sind ja quasi schon wie Kinofilme angelegt und deshalb ist da gar nicht mehr so ein Riesenunterschied wie früher, wo man so gesagt hat, Serie wird so da relativ schnell abgehakt und bei Kino, da machen wir uns doch mal so. So. wo ich gerade bei dir das sehe, du hast da hinten Alien stehen. Das ist da der erste Alien-Film mit Sigourney Weaver, ne? Das ist, glaube ich, da hinten das Cover.
Das ist ein Star Wars-Cover, aber ich weiß.
Angelehnt
aber,
an Alien, ne?
Ja, es ist zumindest eine gewisse Ähnlichkeit.
Steht da nicht Alien?
Ja. Nee, das heißt Reign of the Empire.
Ach, siehst du, haben die sich voll bei Alien geklaut. Also ich habe gerade vor kurzem eine Lesung gemacht, eine Live-Lesung im Planetarium in Bochum. Und da haben wir dieses Alien-Thema also den ersten Film, als quasi wie so ein Hörbuch mit vielen Spielelementen. Die habe ich natürlich dann alle selber gesprochen gemacht. Und das fand ich zum Beispiel irgendwie total prickelnd. Der Typ hat mir das, wollte mir 2 Wochen vorher den Text schicken, hat es aber dann erst 4 Tage vorher geschafft, weil er nicht fertig wurde oder wie auch immer.
Ui.
Und dann habe ich das Ganze nochmal komplett umgeschrieben, innerhalb von 48 Stunden. Und dann habe ich einfach gequatscht, worauf ich Bock hatte. Durfte offiziell gar keiner wissen, weil das ja irgendwie alles natürlich dann immer vom Verlag und so abgesegnet werden musste. Aber war dann halt so, war dann halt künstlerische Freiheit. Also je mehr künstlerische Freiheit ich mir nehmen kann, desto wohler fühle ich mich.
Okay, sehr cool. Sehr, sehr cool. Jetzt, das ist eigentlich auch ganz interessant. Künstliche Freiheit hast du, also wo hast du die denn am meisten? Also du bist ja auch, wir haben vorhin gesagt, du hast Trailer eingesprochen für Vox oder Dokumentation oder sowas. Da hast du ja wahrscheinlich gar keine künstlerische Freiheit. Da bist du ja wahrscheinlich einfach, hier, das ist dein Text, lese ihn bitte genauso.
Nö, das stimmt nicht. Also natürlich hast du überall eine künstlerische Freiheit. Du kannst ja immer sagen, ich sehe das mehr so oder ich habe da irgendwie ein bisschen mehr eine persönliche Beziehung. Ich möchte, dass das jetzt ganz nah ist und dass man da ganz normal so. Mhm. Oder also ich habe zu jedem, auch zu ganz klassischen Fernsehwerbungen, ich weiß nicht, ich habe mal die baden-württembergische, glaube ich. Nee, die württembergische, nicht die baden-württembergische. Die württembergische Versicherung gesprochen, ja.
Mhm.
Und da war dann irgendwie so eine Frau, die saß da in den Dünen rum und die Gedankenstimme hat irgendwas gesagt. Und das habe ich dann, also da wollten 4 Jungs, dass ich das irgendwie so und so und so spreche. Und irgendwann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich mache es mal, wo ich denke. Und das ist halt wirklich so, also jeder hat da eine Idee im Kopf und manchmal kommt es zusammen, manchmal kommt es eben nicht zusammen. Oder jetzt für UNICEF zum Beispiel, das war auch ganz toll. Einmal im Jahr mache ich so eine Social-Kampagne. Also Social heißt also, dass man das halt für wenig Geld spricht, bedeutend weniger Geld, als man normalerweise nehmen würde für das, was damit, also dass man sozusagen ein soziales Engagement damit zeigt. Da kriegt man eine kleine Aufwandsentschädigung. Und die, wann war das? Vorletztes Jahr oder so, wollten sie, dass ich dann einen Weihnachtsspot spreche. Und der war wirklich sehr hoch aufgehängt, weil das war ein Fernsehspot. Der lief, glaube ich, um 20 Uhr, also kurz vor einer wichtigen Nachrichtensendung. Und dann war es ein schwarzes Bild. Und man hörte nur eine Stimme und so ein paar Geräusche. Eben, ging um Gaza. Und dann haben sie mir ganz groß erklärt, was ich da alles beachten müsste und so. Und dann habe ich das gesprochen. Und habe gesagt, boah, das ist ja toll. Genauso haben wir uns das vorgestellt. Und habe gesagt, oh, das ist ja super, weil ich habe nämlich Corona, anders hätte ich das gar nicht hingekriegt. Ich war so müde. Ich war komplett fertig, hatte Fieber. Aber es war irgendwie so, dass ich dachte, aber so passt das auch, ne? Also mir ging es auch wirklich schlecht. Und das ist, das sind so Momente, das ist jetzt keine künstlerische Freiheit im klassischen Sinne, dass ich da jetzt 25 Sachen ausprobiere, aber es ist insofern eine künstlerische Freiheit, als dass man eben sich nicht in irgendwas versucht, jetzt reinzudrängen, was man gar nicht ist oder nicht spürt oder was man nicht herstellen kann. Das ist ja sowieso das Wichtigste in unserem Job.
Yeah.
Also zu wissen, was man nicht kann und das gar nicht erst zu, gar nicht erst zu versuchen, das ist falsch. Natürlich versuche ich immer was, aber ich muss jetzt nicht sprechen wie, sondern ich muss es einfach für mich richtig sprechen. Und dann ist es auch für den, der es hört, richtig.
Das klingt sehr gesund und sehr richtig, ja, wie du sagst. Richtig eben wichtig, sehr gut. Hattest du denn, als du, jetzt ist ja so, du bist ja eine Stimme, nein, du hast eine Stimme, die ja im Grunde vielleicht die Jugend von heute nicht mehr so sehr, aber ich sag mal, alle, die so, naja, 40 plus sind auf jeden Fall, 30 plus sind sogar auch. Du bist seit 2014 ja die Ansagestimme der Tagesschau.
Mhm.
Ja. Hast du da überhaupt noch so ein Feeling, jetzt nach 11 Jahren zu sagen, hey, du guckst ja wahrscheinlich dann jetzt nicht irgendwie jeden Tag, dann hast du ja gesagt, du hast keinen Fernseher mehr zu Hause, aber oder jetzt nur noch den Monitor, aber nach 11 Jahren immer hört man dich jeden Abend oder auch mehrfach am Tag in der Tagesschau oder bei den Tagesthemen. Ist das besonders? Ist das ein besonderes Gefühl? Wirst du da oft drauf angesprochen? Ich kann mir das halt jetzt wirklich gar nicht vorstellen. Ich meine, du bist ja wirklich so präsent in diesem Moment, weil die Leute jeden Abend, wenn sie um 20 Uhr die Nachrichten einschalten, deine Stimme erstmal hören.
Ja, also das ist jetzt nichts, was mich jetzt in irgendeiner Form, die meisten Leute können das nicht hören, wenn ich spreche. Also das wissen ein paar Leute in meinem Umfeld, aber im Grunde genommen ist das, nimmt das jetzt keinen besonderen Platz in meinem Leben ein.
Okay, okay.
Ja, ich bin natürlich für andere Jobs dadurch gesperrt. Also ich habe so eine gewisse Form der Exklusivität. Und die wird auch insofern bezahlt, nicht nur, nicht weil ich jetzt die Stimme bin, sondern weil die wollen von mir auch ab und zu halt Updates haben. Das heißt, ich bin eine neue Sprecherin, ja,
heute
Sprecher
im Studio.
Das. Genau.
Manchmal
gibt es aber auch so kleine Sidekicks. Also wenn dann einer bei Wetten, dass auftritt oder so, wie die alle hießen, diese Firmen, dann wird das manchmal, also wenn dann bestimmte, in manchen Zusammenhängen wurde das auch nochmal anders angefragt. Und das bekomme ich eigentlich bezahlt, aber das ist eine jährliche Tantieme, die quasi auch abdeckt, dass ich das damals gesprochen habe. So.
Okay.
Und deshalb bin ich auch verpflichtet, sonst hätten die ja keine Handhabe, mich jetzt nicht für andere Nachrichtenformate einkaufen zu lassen. So.
Okay.
Das ist für die eine Exklusivität und für mich natürlich auch. Und ich freue mich auch darüber, dass es die Tagesschau ist und nicht irgendwie eine, ich möchte es gar keinen Namen nennen, aber vielleicht eine Berichterstattung, die mir gar nicht so liegt. So.
Ja. Ja.
So. Das kann man immer noch sehen, wie man will, aber das ist doch für mich schon eher ein Adelsschlag. Und ich habe früher auch gern für den NDR gearbeitet in anderen Bereichen und das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt mache ich nur noch Tagesschau oder Newsformate, das ist aber auch okay.
Ja, okay.
Da wurde groß gecastet, das hat sich alles gut angefühlt, die waren super nett. Ich also bin da gerne eine Art Zugpferd, Schlagschiff, keine Ahnung.
Sehr cool, sehr cool.
Flaggschiff, genau.
Nicht. Ein Flaggschiff, genau. Das Flaggschiff der Tagesschau. Jetzt habe ich auf deiner Webseite gesehen und du sitzt ja auch gerade drin, du hast ein Home Recording Studio. So ja. Hast du es auch ist das etwas, was während Corona zum Thema wurde oder ist das etwas, was schon früher da war? Arbeitest du viel von zu Hause? Kannst du überhaupt von zu Hause so aktiv arbeiten, dass du also ich meine, du hast ja vorhin gesagt, du bist heute Morgen, warst du 2 Stunden im Studio in Berlin gewesen und hast was aufgenommen. Also geht das überhaupt noch? Macht man das noch?
Jetzt ist umgekehrt. Also ich habe das Studio aufgebaut 2002.
Aber schon so lang?
Oder sogar 2000. 2000 habe ich noch nicht, genau, 2002 habe ich angefangen, mich zu verbinden mit anderen Studios und zwar, weil ich meinen Sohn bekommen habe. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt synchron, ist ja, da musst du immer ins Studio gehen, das ist ganz, ganz selten mal, dass ich da von zu Hause einen kleinen Satz einspreche oder so. Aber du brauchst beim Synchron, da sind die Räume wichtig, da ist das Studio wichtig, da ist die Synchronität immer noch. Ich muss vor Ort sein, damit das eingeschätzt werden kann, damit das tonlich und auch synchron eingeschätzt werden kann. Aber für jetzt, sagen wir mal, eine Werbung und mittlerweile auch für Dokus, und da kommt Corona ins Spiel. Also früher war das bei den, habe viel fürs ZDF Dokus gemacht, auch für ARD, aber bei ARD, die sind etwas vorsichtiger, weil die mich ja schon die wollen jetzt nicht mich zu präsent da haben. Aber das ZDF ist immer noch sehr, sehr gerne, greifen die auf meine Stimme zurück. Und dann wurde ich wirklich eingeflogen mit einem Flugzeug. Dann landest du in Frankfurt am Main, dann nimmst du ein Taxi, das kostet normalerweise 80 Euro, aber es gibt einen speziellen ZDF-Tarif, 55 Euro. Also ein Lufthansa-Flug, ein Taxi. Und dann kommst du in ein Studio, dann sagst du 3 Leuten guten Tag per Handshake. Dann gehst du in den Raum nebenan. Dann wird das Mikrofon gerade gestellt und dann arbeitest du 1,5 Stunden und dann fährst du wieder mit dem Taxi nach Hause zum Flughafen und dann fliegst du wieder nach Hause. Du warst de facto von morgens, 6.30 Uhr bis abend 18 Uhr, 19.30 Uhr unterwegs, um mittags 1,5 Stunden in Frankfurt zu spielen, also damals in immer noch in Mainz, also in Mainz zu sprechen. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Dann habe ich öfter damals schon gesagt, Leute, ich habe ein Home-Studio. Lass uns das doch mal versuchen. Ich habe die MuPro, das ist die offizielle, für öffentlich-rechtlich, die offizielle verschlüsselte Form, miteinander zu sprechen. Ich hatte damals für ISDN ein großes Gerät, das hat 7.000 Euro gekostet. Das habe ich nur für den NDR mir angeschafft, dann später auch für andere Firmen genutzt. Und jetzt gibt es eben andere Möglichkeiten wie dieses, mit dem wir hier uns gerade verbinden oder auch im Firmen, die solche Tools im Internet machen. Du brauchst nicht mehr diese Kisten. Erst seit Corona darf ich von zu Hause Dokumentationen sprechen. Allerdings wollen die mich jetzt auch gar nicht mehr da in Mainz haben.
Bist einmal zu viel geflogen, ne?
Ja, irgendwie fand die das, glaube ich, dann irgendwie. Nee, also das hat sich dann wirklich nur mit Corona, das muss Corona, da ging es halt nicht mehr, da wurde ja auch keiner mehr da. Also ich bin dann zwar trotzdem während Corona noch einmal dort gewesen, aber dann haben die irgendwann gemerkt, das macht alles gar keinen Sinn. Ja, die Leute sich von außerhalb reinzuholen, aus verschiedenen Gründen. Jetzt machen wir alles von zu Hause aus.
Okay, das ist sehr spannend. Aber gut, ich meine, dann macht so ein Studio, was du dir da zusammengebaut hast, natürlich dann auch enorm viel Sinn, klar. Aber wie oft sitzt du denn jetzt, wenn du über eine Woche mal schaust, vielleicht auch mal mehr, mal weniger, ist mir schon klar, aber sitzt du jede Woche mindestens eine Stunde irgendwie in deinem Studio und nimmst auf, mal abgesehen, wenn wir jetzt hier Podcast machen oder so?
Ja, das gehört ja auch dazu, aber natürlich, also ich habe ganz viele Sachen, die so kleinere Segmente sind, die mache ich entweder ganz allein in Eigenregie oder eben mal eben schnell, ja. Also vieles, die kleinen Sachen mache ich viel selber in Eigenregie. Und dann gibt es aber eben so Produktionen wie ein Hörbuch. Da gehe ich nicht mehr ins Studio, das mache ich von zu Hause. Aber auch nicht, also nicht, dass ich jetzt mich selber aufnehme, sondern da gibt es eine Regie oder zumindest einen Tonmeister, der auch Regie führt. Und da bin ich dann 3-4 Stunden am Stück in meinem eigenen Studio, 3-4 Tage die Woche. Also von 20-30 Stunden die Woche bis zu 2x10 Minuten ist alles möglich.
Das ist spannend, sehr, sehr spannend. Okay. Claudia, wir kommen langsam so zu den letzten Fragen. Was mich jetzt noch interessieren würde, falls du drüber sprechen darfst, ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, aber gibt es denn, ohne dich da selbst jetzt in Teufelsküche zu bringen, gibt es denn aktuell Projekte, auf die Fans sich freuen können, an denen du beteiligt bist? Also es muss jetzt nicht Star Wars sein. Vielleicht irgendwie gibt es irgendwas, du hast vorhin von einem Hörbuch gesprochen, wo du jetzt am sechsten Band oder den sechsten Band eingesprochen hast. Also gibt es da vielleicht noch andere Projekte, wo du sagst, ach, hab da mal die Augen offen.
Nein, das kommt ja immer darauf an, was man so gerne sieht oder hört oder so. Also ich habe jetzt am Anfang schon gesagt, ich habe diese Isabella Rose Serie, das sind Hörbücher. Das ist aber auch, glaube ich, eher so etwas für Menschen, die, es ist so eine, ja, ich rette die Welt, also Isabella Rose ist eine junge Frau, die aus einer Art, ja, Spezialeinheit, also sie hat spezielle Fähigkeiten, wollte ich damit eigentlich sagen, sich jetzt so emanzipiert hat und alleine die Welt rettet. Ist aber wirklich ganz toll. So, dann gibt es ganz tolle Hörspiele, die ich mache sehr viel gerne für den WDR. Da kann man in der Mediathek immer mal wieder gucken, die ich sehr gerne mache. Da gibt es, ach Gott, ich weiß die Namen
zu viel.
Gar nicht, zu viel. Aktuell im Kino gibt es 3 verschiedene Kinofilme, Hauptrollen, Conjuring. Das ist die Vera Farmiga. Dann habe ich einen Film gesprochen, der hieß Mi Amiga Eva. Ich weiß es nicht genau. Meine Freundin Eva wird der wahrscheinlich übersetzt werden, hoffentlich. Das ist so ein brasilianischer Film über eine Frau über 50.
Ja.
Das ist vielleicht jetzt nicht so das Klientel. Aber dann gibt es einen neuen Film, der, ich weiß gar nicht, wie der im Deutschen heißt. Caught Stealing. Jetzt muss ich echt mal überlegen. Caught by Stealing oder Caught Stealing?
Caught Stealing gibt es, genau.
Genau. Also ich weiß nicht, ob der im Deutschen übersetzt wurde. Da habe ich auch eine größere Rolle gesprochen, also zumindest eine wichtige Rolle. Ich weiß nicht, so riesig, aber schon größer. Mhm. Und das sind jetzt so, das ist eher so ein bisschen auch so tougheres Zeug. Das könnte schon so in die Richtung gehen. Das sind alles 3 Filme, die jetzt rauskommen. Gerade jetzt. Also das
warst also viel beschäftigt zuletzt.
Ich war zuletzt sehr viel beschäftigt, weil ich viele, viele Dokumentationen mache. Ich mache für Vox irgendwie XXL-Dokumentationen. Das sind 120 Minuten, wo ich die Hälfte, nee, 180 Minuten, wo ich 90 Minuten dokumentiert, also als Dokumentationsstimme vertont habe und spreche. Und auch viele andere Dokumentationen, ganz tolle Sachen für Terra X, also diese wo es wirklich um Klima, ich weiß nicht, Terra X, ob dir das was sagt, das
ja,
ist so ein ZDF-Format,
ja.
Mache ich wahnsinnig gerne. Also wo es eigentlich wirklich in der Regel darum geht, zu erklären, was wir eigentlich alle falsch machen, so als Menschen, ja. Wie wir mit dem mit der Umwelt umgehen. Jetzt müsste ich echt nochmal in mich gehen, was gerade so. Es gibt natürlich viele Serien und vor allem auch Anime, da geht das leider an mir vorbei. Ich kenne diese ganzen Sachen gar nicht. Ich kenne diese Universen, die dahinter sind, nicht. Ich habe letztens mal in One Piece mitgesprochen. Also dann haben die gesagt, boah, One Piece. Ich meine, das war eine Frau, die hat da 5 Sätze gesprochen. Kannte ich vorher gar nicht. Ja, und das kann ich da jetzt auch gar nicht sagen, guckt euch das an, Leute. Sondern das ist irgendwie eher so, ja, habe ich halt auch gemacht. Es gibt so Sachen, gerade haben wir den Abschluss gefeiert von And Just Like That. Das ist die Weiterführung gewesen von Sex and the City, ist aber jetzt auch vorbei. Jennifer Connelly habe ich öfter gesprochen in Serien. Also das ist also wirklich so ein Portfolio, also ein bunter Mix von Sachen, die ich gerne mache, wo ich mich immer wahnsinnig drauf freue, aber dann habe ich sie auch leider schon fast wieder vergessen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Das ist dann auch einfach, mit Sicherheit dann auch einfach mal zu viel. Es ist so, deine allererste Rolle, die du jemals gesprochen hast, kannst du dich an die, also an die wirst du dich wahrscheinlich erinnern? War das Angelina oder war das was anderes?
Die allererste Satz, den ich gesprochen habe, das war bei Breaking the Waves in einem riesengroßen Studio. Damals gab es noch Studios, das waren Kinosäle. Es waren auch wirklich große, wie Kinosäle, die waren riesig. Und dann habe ich vorne gestanden, also wir hatten so Ensemble-Tage damals. Das gibt es heute nicht mehr, aber das in der Form jedenfalls nicht mehr. Aber da saßen wirklich 20, 30 Leute in einem Raum, haben gequatscht. Damals hat man auch noch geraucht und so, ja. Und dann, also wirklich, das war so, und dann hieß es irgendwann 3 Nutten bitte ans Mikrofon. Da bin ich sofort aufgesprungen und dann in diesen Aufnahmeraum gegangen und war dann Nutte Nummer 2 oder so. Und dann sagte dann der Regisseur, ja, du machst das, du machst das, du machst das. Also ich hatte den 2. Satz. Und dann habe ich gesagt, ich habe den Typen danach nie wieder gesehen. Und die Frau, die den 1. Satz hatte, also damals war das ja noch schwarzes Bild, dann kam 4, 3, 2, 1, ne, musste man sprechen. Mhm. Und die hat das nicht hingekriegt. Die hat nie den einen Satz gekriegt. Und ich habe dann meinen Satz gesagt und die Frau, die nach mir kam, auch. Hat auch ihren Satz gesagt, es war immer stimmig, war irgendwie gut oder wie auch immer. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, aber nicht jetzt so wahnsinnig aufgeregt. Schon gar nicht, als die Frau neben mir das nicht konnte, habe ich so gedacht, oh, wieso kann die das denn nicht? Und dann, und dann ging irgendwann hinten die Tür auf und dann kam dieser wunderschöne Regisseur und Sprecher und Schauspieler, der aber jetzt gestorben ist. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie der hieß. Ich weiß es, gleich fällt es mir gleich wieder ein.
Vor kurzem?
Nein, also 1997, ne? Also meinen 1. Satz.
Ja, ja,
der
war
schon vor langem. St. Pauli, der König, irgendwie so bei so einem König von St. Pauli, irgendwie da war er auch Schauspieler. Das ging durch die Medien. Naja, auf jeden Fall hat er dann zu der einen Frau neben mir gesagt: Ja, danke, war gut so zu mir. Ah, dich kenne ich noch nicht, aber weiter so, das hört sich gut an. Und zu der anderen Frau: Das müssen wir nochmal üben. Wollen wir heute Abend essen gehen?
Oh. Okay.
Das fand ich so lustig. Ich dachte, okay, hier bin ich richtig, das hört sich alles cool an. Also das war schon so ein bisschen alles so irgendwie, also jetzt relativ MeToo korrekt, ja. Also ich weiß es nicht so, was jetzt sonst so passiert ist, aber das war irgendwie eine lockere Atmosphäre. Damals, ja. Gut, jetzt weiß ich nicht, wie sich die Frau da gefühlt hat, aber ich gehe schon davon aus, dass die auch Nein sagen konnte. Das ist jetzt nicht so wie, wir haben ja so viele Regisseure und so viele verschiedene Produktionsfirmen und so. Es ist jetzt nicht so wie jetzt irgendwie, also das ist jetzt nicht so ein wahnsinniger Druck. Man ist halt gut oder nicht gut und wird dann weitergereicht, ja.
Ja, ja.
Aber das ist nicht so wie beim Film. Also man hat einfach sehr viel mehr Möglichkeiten.
Verstehe ich. Ja, Breaking the Waves 1996 war das.
Dann war das 97, wurde der synchronisiert, genau. Da habe ich meinen ersten Satz gesprochen.
Wow. Oh, ist da trotzdem schon eine gewisse Zeit, die du im Business bist. Das wäre jetzt nur die Frage, weil du gesagt hast, manche Sachen vergisst man, aber das ist ja so das erste Mal, was man irgendwie fürs Kino dann ja oder gesprochen hat. Das glaube ich, das vergisst man ja nicht. Deshalb einfach die Frage. Jetzt hatten wir im Vorfeld besprochen, dass ich noch so ein paar Fragen aus der Community mitbringen kann. Die habe ich gesammelt. Ein paar haben jetzt auch schon während der Aufzeichnung bisher schon beantwortet, weil sich viele natürlich einfach so in diesen normalen Fragen auch widerspiegeln. Aber es gab jetzt eine Frage, die betrifft das Dark Lord Hörspiel aus Star Wars, wo du die Jedi-Meisterin Bolger Tech gesprochen hast. Da geht es jetzt darum, wie für dich jetzt ganz spezifisch die Aufnahme eines Hörspiels mit der Synchronarbeit zu vergleichen ist. Ist man beim Hörspiel denn noch mit mehreren Leuten im Aufnahmestudio oder ist das auch alles für sich? Weil da ist jetzt ja gerade, du hast ja in diesem Hörspiel hast du ja die Jedi-Meisterin gesprochen. Es gab ja den anderen Jedi-Meister, der vom kürzlich verstorbenen Thorsten Michaelis gesprochen worden ist. Deshalb war hier die Frage, ob man da auch aufeinander getroffen ist, so bei Hörspielen in irgendeiner Form.
Also ganz früher, ja. Ich rede jetzt von Anfang der 2000er, da standen wir halt miteinander im Studio, im Synchronstudio und mittlerweile auch und im gleichen, in dem Zusammenhang auch in der Hörspielkabine, sage ich jetzt mal, aber da haben wir oftmals halt auch größere Kabinen jetzt gehabt, ja, zusammen. Das hat sich dann relativ schnell sowohl beim Synchron als auch beim Hörspiel erledigt gehabt. Es kann sich keiner mehr leisten. Der Einzige, der sich das noch leistet, das ist in meiner Wahrnehmung der WDR. Also da habe ich dieses Hörspiel gemacht, das hieß halt Dämonenjäger Ewald Heine, das wollte ich eben sagen, genau. Das ist ein Hörspiel vom WDR, das nimmt sich total auf die Schippe. Das ist jetzt nicht so was so völlig dark, da passieren natürlich auch Sachen, aber das ist eher so ein bisschen auf lustig getrimmt. Und die da haben wir wirklich Szenen gemacht, da waren wir in drei verschiedenen Räumen. Also ich war als Geist im Kopf des Hauptdarstellers, der Hauptdarsteller und ich waren sozusagen eine symbiotische, wir haben immer zusammen aufgenommen, das heißt, wir haben immer miteinander geredet. Und der Witz war wirklich, dass die anderen Schauspieler, die mit ihm gesprochen haben, der den Geist ja nicht gehört haben, also musste ich in einem anderen Raum stehen und wurde ihm auf den Kopfhörer gespielt und er hat dann gleichzeitig als Knopf im Ohr mit mir geredet und mit den anderen. Also eine Wahnsinnsleistung von einem Kollegen. Okay. Und da waren dann wirklich teilweise dann in drei verschiedenen Räumen, also nicht jetzt irgendwie kleinen Kabinen, sondern riesigen Räumen, unterschiedliche Leute, die gleichzeitig miteinander gespielt haben. Der eine kam reingerannt, rannte wieder raus. Feuer, Feuer, Hilfe, Hilfe, keine Ahnung. Ja. Und dann 10 Leute saßen am Tisch und haben die Klamotten fallen lassen, sind rausgerannt und ich immer noch: Ewald, du darfst jetzt nicht mitrennen und so. Und dann, also ich habe noch dazwischen gequatscht, ja. Und das und alles hat funktioniert und es geht. Es geht immer noch. Aber es ist natürlich dann auch fehlerbehaftet. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, wir nehmen dann den kleinen Fehler, den dann hat sich einer mal verhaspelt oder irgendjemand hat dann doch zu früh gesprochen oder zu spät oder so. Das ist dann dieser Live-Charakter, den kannst du dann nicht einfach rausschneiden, wenn 5 Leute durcheinander quatschen. Und das ist leider, das traut sich heute niemand mehr. Das kostet Zeit, das kostet Energie, das zu choreografieren. Aber eigentlich ist es die hohe Kunst. Ja, das ist das, was wir eigentlich machen sollten. Es leistet sich momentan in meiner Wahrnehmung nur noch der WDR in Köln.
Okay. Ja, es wäre natürlich cool, wenn es wieder so Projekte geben würde, die das wieder mehr machen. Aber klar,
also wie gesagt, hört mal rein, Dämonenjäger Ewald Heine beim WDR. Von vorne bis hinten so aufgenommen. Also selbst im WDR ist das, glaube ich, war das ein Novum, dass sie das jetzt im Jahre 2000, das war letztes Jahr 2024, nochmal so volle Pulle ausloten, ist schon was Besonderes. Ja, genau, machen wir mal.
Packe ich mal einen Link in die Shownotes, dass man das auch leicht findet dann. Sehr cool. Ich habe es selbst noch nicht gehört, ich werde reinhören. Auf jeden Fall. Eine andere Frage an dich ist, ob es schon mal eine Rolle gab, die du unbedingt sprechen wolltest. Komme, was wolle. Hier also die Frage, ich lese sie mal im Kompletten vor. Gab es eine Rolle, die sie unbedingt sprechen wollte, koste es, was es wolle, weil diese aus einem für sie wichtigen Franchise kam? Oder was war die letzte Rolle, die sie mit jemandem zusammen aufgenommen hat? Nebenbei, man liebt dich für deine Stimme für Mika Baring aus Warehouse 13.
Ach, schön. Oh. Also ich kann zu der Mika Baring was sagen, zu dem Warehouse 13. das war ja lustig. Das war ja wirklich ein wirklich zauberhaftes Projekt, ja. Also da geht es ja um so ein großes, wie so eine Riesenlagerhalle mit lauter Artefakten drin, die in der Welt was auslösen und also die quasi so eingefangene Geister beinhalten oder irgendwas, ja, irgendwelche Wände einstürzen können oder so. Also so verrückte Sachen von den Pharaonen oder von, keine Ahnung, aus den alten Griechen, Mythologie, was auch immer. Und da habe ich die gesprochen und da haben wir zum Beispiel mal eine ganze Folge Spanisch gesprochen. Ich kann gar nicht so richtig Spanisch, so ein bisschen. Und dann wurden dann Leute rangeholt, dann mussten wir mit denen Spanisch üben und das sprechen und so. Also es war wirklich, wirklich toll. Das haben die sich auch wirklich was kosten lassen oder haben sich das auch geleistet, dass das so ein Klamauk war. Mhm. Dann kam einmal, und das passiert mir öfter, ja natürlich, je älter ich werde, natürlich noch öfter sogar, eine Schauspielerin und hat da mitgespielt. Und ich sage, nein, es war eine meiner Lieblingsschauspielerinnen. Und in dem Moment wurde die von jemand anders synchronisiert, weil ich die ja gar nicht mehr sprechen konnte, weil ich ja schon die Hauptrolle sprach. Und diese Gastrolle, die war auch eine relativ größere Gastrolle, das war wirklich eine Frau, die habe ich geliebt. Also wirklich als Typ, ich mochte die einfach wahnsinnig gerne. Und ab diesem Tag habe ich sie nicht mehr gesprochen. Weil sie natürlich dann von jemand anders gesprochen wurde und dann auch in anderen Serien, dann wurde das halt quasi so übernommen. Also das hat alles immer ein lachendes und ein weinendes Auge, wollte ich eigentlich nur sagen. Es gibt nicht die Rolle oder das Projekt, wo ich unbedingt dabei sein will. Das gibt es nicht. Es gibt immer nur im Nachhinein Projekte, die entweder ganz toll waren. Zum Beispiel, es war einmal in Amerika. Ne? Die Lana Parrilla, die Frau ist sowieso der Hammer, die liebe ich. Wusste ich am Anfang gar nicht. Es war eine endlos Serie, die in verschiedenen quasi wie so Universen, also es gab so ein Märchenuniversum und so, die miteinander gespielt hat. Und dann wurde das auch, das ging so ein bisschen cross mit anderen Serien, ja, ist also alles aus so einer Disney-Welt. Und das, da habe ich am Anfang geflucht. Habe ich gesagt, so einen Quatsch mache ich nicht. Ja, hier heißt das Rumpelstilzchen, ja, Rumpelstilzchen oder so ähnlich, ja. Und ich weiß nicht, die haben sich da in der Märchenwelt, an der Märchenwelt vergriffen. Ich war sauer. Ich fand dieses Projekt furchtbar. Bis die anfingen, irgendwie lustige Sachen zu machen und sich einen Dreck um alles zu scheren. Und auf einmal war alles egal. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist eine geile Serie. Ist das toll. Gut, dass ich hier mitgemacht habe. Und das ist halt so, ne? Und das kann dir auch umgekehrt passieren. Du machst eine tolle Serie, du willst unbedingt dabei sein, findest super. Und dann irgendwann sagen alle, oh nee, jetzt machen die auch noch das und auch noch das. Und jetzt ist es gar nicht mehr so, wie ich eigentlich dachte. Also man muss immer mit der größtmöglichen Offenheit da rangehen. Klar hat man manchmal Vorbehalte. Ich bin oft zum Beispiel, wenn es zu grausam ist oder so, dann mag ich es nicht mehr. Ne? Dann ist es nicht mehr meins, aber manchmal kann ich mich da auch mit arrangieren, weil es ja oft auch einen Zweck hat, aber so jetzt nur so Grausamkeit an sich, das ist jetzt nicht so meins oder so Klamauk, ja, also es gibt klamaukige Sachen, die finde ich gut, aber manchmal ist es mir auch zu viel, also zu hau drauf, schenkelklopferisch, da bin ich dann manchmal, das sind so meine, das sind so die beiden Seitenlinien, die ich ungern überschreite. Mhm. Aber ansonsten finde ich eigentlich, also das ist ja oftmals auch so Projekte, die man eben gerne mit anderen Leuten macht. Also man ist ja ein bisschen auch da in so einer Family drin, wenn man so ein Projekt über Wochen, Monate macht. Also ein Kinofilm, das sind dann nur ein paar Tage. Aber Serien geht es ja auch über Jahre. Also jetzt Supernatural zum Beispiel, ja. Da bin ich im Jahre, ich sag jetzt mal 1999 oder so, gecastet worden und ich war die Mutter von zwei kleinen Söhnen und dem Ehemann, der Stefan war mein Ehemann. Und ich komme in diese Serie rein und denke so, naja, also habe ja schon meine Termine bis, weiß ich nicht was, nächstes Jahr. Und dann stirbt die, ich glaube in der zweiten Folge. Die stirbt, ja?
In der ersten Folge schon.
Und in der ersten Folge, ja, die stirbt. Mary Winchester, genau. Mhm. Das war 1999 oder so. Irgendwann mal, da wohnte ich schon in München. Ich habe 10 Jahre in München gelebt. Vorher war ich in Berlin. Das wurde in Berlin aufgenommen. Ruft mich der Stefan an und sagt so, Claudia, du wirst es nicht glauben. Deine Rolle ist wieder da. Nach Jahrzehnten. Und zwar nicht nur irgendwie, wirklich nach über einem Jahrzehnt. Und ich so, wie bitte? Kann ja gar nicht sein. Doch. Und die spielt jetzt immer mit. Dann wurde ich einmal im Monat von München nach Berlin eingeflogen und musste mich da ans Mikro stellen. Jetzt, nach Corona, hätte man das alles in München gemacht. Also jetzt wird gar nicht mehr eingeflogen, sondern stehe ich in München im Synchronstudio, nicht zu Hause, im Synchronstudio. Und dann würde das so aufgenommen werden. Aber damals, hat man sich das noch nicht getraut. Und das, da habe ich dann wirklich eine Rolle nach mindestens 15 Jahren wieder aufgenommen. Das ist toll. Das sind so Momente, die sind irgendwie schon verrückt.
Das ist schön. Das klingt, ja, ich hab Supernatural auch gesehen. Ich muss gestehen, irgendwann habe ich es, glaube ich, einfach abgebrochen. Ich glaube, so ab der Staffel 7 oder 8 oder so.
Genau, es ist natürlich, wahrscheinlich dreht sich das, ich habe das ja nie gesehen, also das dreht sich natürlich alles ein bisschen immer im selben Brei, aber diese Tatsache, dass sich dann das Synchronbusiness die Mühe gemacht hat, zu sagen, wer hat das damals gemacht vor 20 Jahren oder 15 Jahren? Und die dann auch wirklich, ach Mist, die ist in München, na egal, dann fliegen wir die halt ein. Also das ist schon toll.
Das ist schon sehr cool, definitiv. Ja, das ist auch die Liebe zum Detail dann auch an der Stelle, muss ich auch sagen. Also gerade, wir haben ja trotzdem ja viel über Star Wars, ja immer noch das Thema hier. Und da sind ja auch, nur weil in Amerika dann irgendwie andere Stimmen quasi für die Rollen gecastet sind, werden sie in Deutschland immer noch mit den Originalstimmen halt weiterverarbeitet. Das finde ich auch einfach cool. Ne? Ja, das ist eine schöne Sache.
Also nicht immer, aber wenn es so ist.
Wenn es möglich ist, genau. Also das kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, genau. Ich habe jetzt noch zwei Fragen für dich. Die eine ist, bezieht sich nochmal auf Asajj. Jetzt hast du Asajj, wir haben es ja vorhin schon festgestellt, so du hast ja nie wirklich gesehen, wie sie wirklich so aktiv drauf ist. Du hast sie halt gesprochen. Aber wenn du einen Tag mit ihr verbringen könntest, was würdest du denn mit ihr zusammen machen?
Eine Ramensuppe essen gehen. Nein, ich würde nichts machen, was ich jetzt irgendwie was, glaube ich, besonders wäre. Ich glaube, das sind so Sachen, es gab mal so ein Format bei Arte, das hieß Durch die Nacht mit. Also wo man so zwei Leute sitzen im Auto und erzählen dem anderen die Orte, wo sie waren oder womit sie etwas verbinden. Am besten so in ihrer Stadt oder so. Und sowas ist so meins, ne? Dass man also sagt, man nimmt sich denjenigen oder diejenige und sagt, guck mal, das ist so mein Lieblingsladen, da gehe ich immer Suppe essen und da drüben ist mein Sohn zur Schule gegangen oder noch nicht mal, also das wäre vielleicht schon ein bisschen zu popelig, aber so irgendwie und da habe ich das gemacht und da habe ich gewohnt und da ist vor der Haustür einer erschossen worden, dann bin ich da ausgezogen oder so. Also dass man halt so ein bisschen so seinen Kiez so zeigt oder seine Station im Leben in dem Umfeld, wo man ist. Und das würde ich mich ja freuen, ne? Wenn mir dann so eine Figur, also jetzt eine Zeichentrickfigur, würde sich ja eher schwer tun damit, aber jetzt zum Beispiel eine Schauspielerin oder so, da würde ich mir wünschen, dass die das halt auch mit mir macht, wie so ein freundschaftlich. Also ich bin weit davon entfernt, mir Sachen erklären zu lassen beim Film oder womöglich noch in diese Settings da reinzugehen und dann diese Szenen durchzuspielen oder so. Das ist alles nicht meins. Ich bin weder ich verkleide mich auch nicht besonders gerne oder so. Also das sind jetzt nicht meine Welten.
Ne, ist ja auch absolut fein. Ich meine, da ist es ja trotzdem am Ende immer noch auch, du bist jetzt nicht im Star Wars explizit drin, du synchronisierst oder du sprichst halt eine der Rollen. Aber es ist trotzdem schön, dass du halt trotzdem irgendwie auch so einen Bezug trotzdem wahrnehmen kannst. Das ist halt, finde ich, irgendwie ganz, ganz schön, wenn man das auch kann zu einem Charakter, den man auch vertont. Die letzte Frage an dich, die ich jetzt hier habe, hast du schon mal, das ist so auch eine der gängigen Fragen, kommt immer wieder, hast du schon mal einen der Stars, die du vertonst, live getroffen?
Ja. Ja, ja. Also jetzt abgesehen davon, dass ich bei der Frau Jolie mal daneben stand auf einer Premiere, das ist jetzt war jetzt nicht wirklich Treffen, aber, und Frau Jada Pinkett Smith, immerhin die Frau von Will Smith, eine ganz tolle Schauspielerin, mit die ich immer gesprochen habe, bis hin zu Madagaskar, die dann sagte, sie wolle mich unbedingt kennenlernen, und dann ist sie aber nicht gekommen. Aber, gut, okay, aber es gibt immer mal wieder so auf Premieren, also ich stand zum Beispiel Frau Rosario Dawson gegenüber und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich konnte wirklich nichts sagen, weil diese Frau so wahnsinnig schön ist. Die ist unglaublich schön. Also das ist für mich, da war ich ich glaube, da ist das englische Wort stunning, ja. Also ich war wie festgenagelt. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich tun sollte. Aber das ist mir auch jetzt sonst wirklich sonst nicht passiert. Es gab witzigerweise, es gab auch Schauspielerinnen, die ich dann wirklich, dann zum Beispiel Christana Locken, die habe ich in Terminator, ne, die Terminatrix. Mhm. Die hat ja nicht viel zu sagen. Da war das Casting, glaube ich, länger als ihr eigentlicher Auftritt im Film. Bei mir zumindest, was das Sprechen angeht. Und die kam dann auf mich zu und sagte, Mensch, bist du meine Stimme? Und ich sage, ja, klar, freue mich. Und die ist auch riesig groß, diese Frau, also Wahnsinn. Mhm. Und dann sagte sie so, Mensch, und ich habe gehört, du sprichst auch Angelina Jolie, da freue ich mich aber, dass ich die Stimme von Angelina Jolie habe.
Das ist ja cool.
Das ist toll, ne?
Das ist ja schön.
Also sowas ehrlich zu sagen, ich meine, die war auch schon so ein bisschen ich glaube, die hatte auch was schon getrunken oder so, aber also die war wirklich einfach nur lustig und ehrlich auch so. Also so unverblümt, ja.
Ja.
Also nicht so, sondern so, ach, so lustig, Mensch, das finde ich ja super, ne? Kein Mensch möchte gerne synchronisiert werden. Es kann mir keiner erzählen, dass die Schauspieler sich darüber freuen. Ja. Die finden das natürlich beraubt man sie ihrer eigentlichen Ausdruckskraft. Sprache ist sehr wichtig, wenn du etwas ausdrücken möchtest. Du kannst ganz viel denken. Manchmal sieht man das, was du denkst, aber oftmals hört man es nur in den Untertönen. Mhm. Und das ist halt natürlich, wenn dann was nicht stimmt, das ist natürlich traurig für die Schauspieler. Also es gibt ja auch deutsche Schauspieler, die synchronisiert wurden, aus welchem Grund auch immer, auch von anderen. Und das ist für die ganz, ganz furchtbar. Und das wird für die Amerikaner und Chinesen und wer auch immer hier synchronisiert wird, auch nicht anders sein. Nun müssen sich aber eben dieser Markt Vorherrschaft beugen, dass wir nun mal synchronisieren hier, dass es sonst nicht genug geguckt wird und dann müssen die damit leben, aber ob die das jetzt wirklich gut finden, glaube ich nicht und deshalb ist es jetzt für die allermeisten jetzt auch nicht so spannend, die Synchronschauspieler kennenzulernen.
Okay. Ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist eine sehr, also ich finde das eine sehr spannende Antwort, weil so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielen Dank für diesen Einblick und auch vielen Dank für die Zeit, die du dir heute genommen hast für mich und für uns und uns ein bisschen einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe viel auch Neues gelernt. Es ist sehr, sehr spannend, was man so einfach in so Gesprächen einfach mitbekommt. Ich habe das bisher immer so gemacht, dass ich meinen Gästen das vorletzte Wort überlasse. Also wenn du noch irgendwas hast, was du vielleicht irgendwie noch mitgeben willst, den Zuhörenden da draußen, dann kannst du das natürlich jetzt gerne noch machen. Ja, also hier ist deine Bühne.
Ich habe gar keine. Die Macht sei mit euch. Ja, nein, ich habe überhaupt nichts dazu zu sagen. Ich finde das toll, außer dass ich es wirklich toll finde, dass es viele Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Das ist, als ich angefangen habe damit, das wird wahrscheinlich jeder Dritte hier sagen, damals, ja, da war das so unter ferner Liefen. Also wenn du als Schauspieler synchronisiert hast, Schauspielerin, dann war das wirklich, weil du nichts anderes zu tun hattest. Mhm. So sagte man. Das stimmt natürlich auch nicht, ja. Aber das war eher sowas, synchron, dann so in diesen dunklen Räumen und so. Und dass das jetzt spätestens seit Corona, aber auch schon kurz davor, also eigentlich seit Corona richtig, aber davor auch schon mit der ganzen Anime, mit der Community, die sich dafür interessiert hat und die diesen Menschen auch so eine Bühne gegeben hat, zu sagen, wir finden euch auch toll. Obwohl oder gerade weil ihr synchronisiert, lieben wir das. Das finde ich, das freut mich wahnsinnig. Das ist wirklich was, das lässt mir das Herz aufgehen. Nicht für mich persönlich, sondern für unsere Zunft. Ja,
ja. Ja.
Und dass wir eben nicht so weggesperrt werden in dunkle Räume, sondern auch mal wieder so wie hier gefragt werden, wie denkt ihr eigentlich, wie findet ihr das eigentlich, was sagt ihr eigentlich dazu? Und nicht eben nur die Chefs oder die Originalschauspieler, sondern eben auch mal die Leute, die sich eben hinter den Kulissen damit beschäftigen, finde ich ganz toll. Vielen lieben Dank dafür.
Ja. Das freut mich sehr, dass du das so siehst. Da fällt mir jetzt doch zum Abschluss noch ein letzter Punkt ein und dann sind wir auch wirklich durch, weil das hast du jetzt gerade, wenn jetzt jemand auf dich zukommen würde und sagen, Mensch, Claudia, wir haben hier irgendwie eine Convention oder wir haben hier irgendwie ein großes Meetup, bist du für sowas greifbar? Also, dass man sagt, hey, wir möchten jetzt hier gerne über Star Wars sprechen, du hast Asajj gesprochen, kommst du mal vorbei, setz dich mit auf die Bühne, bist du für sowas frei offen?
Das kommt ganz, ganz, ganz darauf an, wo das stattfindet, in welcher Form das stattfindet, wann das stattfindet. Das hat so viele Komponenten. Es ist ja was völlig anderes, als wenn ich jetzt eine Lesung mache.
Ja, klar.
Wo ich also erstens mal sowieso nur das mache, was ich will, wie ich eben schon gesagt habe. Und zweitens, das wird dann Zeit, also da geht es erstmal um Termine, dann geht es um die äußeren Umstände, dann geht es auch ganz platt um Bezahlung, ja. Also das Klar, gibt natürlich dann ganz viele Parameter, die müssen erstmal erfüllt sein und dann erst, ja, kann ich sagen, ja, vielleicht.
Aber so generell verschließen würdest du dich nicht, wenn das Angebot
nicht
passt.
Nein, genau. Es muss jetzt, und da geht es jetzt nicht ums Geld und da geht es jetzt auch nicht um, aber da muss der Zeitpunkt passen, da muss der Ort passen. Also so.
Okay.
Also ich habe natürlich auch schon Live-Hörspiele gemacht. Da weiß ich, was mich erwartet, da weiß ich, wo ich hin. Also da hat sich wirklich, teilweise machen die sich dann wirklich so Gedanken und fragen erstmal alle Schauspieler, ob die überhaupt können und wann die können, dann wird ein Wochenende gefunden. Dann gibt es zwar schon den Ort, aber dann gibt es noch die Hotels und also da wird unglaublich viel Aufwand betrieben, wenn da mehrere beisammen sind. Das finde ich ganz, ganz toll. Aber ich glaube, bei so einer Convention ist es einfach so, da sagen die, das findet am 13. September in Köln statt. Kannst du? Und dann gucke ich immer in den Kalender und sage, nee, 13. September geht gar nicht. Also so, ne? Da ist irgendwie das und das, ja. Meine Tochter geht noch zur Schule, mein Sohn hat dann irgendwie, keine Ahnung, eine Feier oder so. Also da kann ich dann nicht sagen, Leute, ich bin mal eben weg, ja. Da muss ich mich ein bisschen auch so den Umständen anpassen. Ja, und dann, beantworte ich ja auch so Post, ne, wo Leute was unterschrieben haben möchten, auch gerne mal Karten mit Jedi-Rittern drauf oder irgendwelche Umschläge von DVDs oder so. Mhm. Ne? Das mache ich wirklich sehr, sehr nett, sehr, sehr gerne. Und das ist auch super nett, dass sie mich das fragen. Nur dann geht auch mal was verschütt oder das ist mir dann so oberpeinlich, ja. Also dann irgendwann, keine Ahnung, ist der Briefkasten ausgebrannt oder weiß nicht warum, aber und dann merke ich wieder, es ist auch echt eine Verantwortung und anstrengend. Und es ist nichts, worum ich mich schlage, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne?
Kann ich verstehen. Ja, aber danke für diese ehrliche Antwort darauf. Und dann machen wir jetzt hier auch den Kasten zu für heute. Vielen Dank, liebe Claudia, dass du mein Gast gewesen bist. Für alle da draußen, die jetzt sagen, Mensch, das war total super. Schreibt uns gerne eine E-Mail, schickt uns gerne eine Rückmeldung auf Instagram, wie ihr die Folge gefunden habt. Wenn ihr vielleicht noch Fragen habt an Claudia, ich denke, ich kann da wahrscheinlich auch was weiterleiten noch, wenn noch irgendwas unbeantwortet geblieben ist. Also ich gucke jetzt nochmal kurz in deine Richtung. Nix, du, ja, es kommt auf die Frage mit Sicherheit drauf an. Und ansonsten, ja, bleibt uns treu, hört gerne wieder rein. Und ich beende das Ganze wie immer mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein. Immer.
Danke dir, Dennis. Danke euch fürs Zuhören.